Der zweite war Michael. Weil
ich hätte jetzt gesagt, wo wir gerade bei Schweinereien unten rum sind, kam da eine gute Überleitung zu Michael.
Doch, stimmt, ja. Balls up, Michael.
Lange nicht mehr so einen bitterbösen Witz von dir gehört. Also der Feuilleton, Steven, der kann auch mal hier richtig in die Gosse reinschlagen.
Das ist Clickbait, Steven, heute hier.
Michael Jackson hat bei mir nie eine Rolle gespielt. Der hat mich nie irgendwo angefasst.
Vorsicht. Du bist einer der wenigen. Steven kommt im zweiten Film vor.
Du bist was Besonderes, Steven.
Oh, verdammt, das war noch nicht mal so gewollt.
Die hohe Welt da draußen. Wir sind es wieder. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serienpodcast in the fucking Universe. Gleich am Anfang geflucht, gleich wieder das E gesichert auf Spotify. So wollen wir das haben. Und mir fällt keiner ins Wort. Das heißt, Mo ist nicht da. Das ist erstmal der Indikator dafür.
Absolut korrekt. Und hier ist keiner, der dir ins Wort fällt.
Nein. Das passiert hier nicht.
Niemals.
Wir haben, also ihr habt den wunderbaren Steven schon gehört da drüben, da ist er. Wunderschön, habe ich heute auch schon live und in Farbe gesehen durch einen witzigen Zufall. Ist jetzt da.
Ja, das war der Hammer, denn ich wollte eigentlich pünktlich heute von der Arbeit verschwinden, aber ich habe den Fehler gemacht mit meinem ich habe meinen Chef selbst gefragt, ob er gestern das Fußballspiel gesehen hat, obwohl ich eigentlich gerade gehen wollte und wusste, das endet nicht gut für mich, und habe dann 15 Minuten länger gebraucht, bis ich los konnte, aber dadurch habe ich dann praktisch direkt vor meiner Arbeitstür berg auf der Straße im Auto sitzen gesehen. Er hat mich angehupt, zack, bin ich reingesprungen und habe mich nach Hause gefahren. Ist das nicht geil? Wahnsinn.
Sandro sieht sehr unbeeindruckt davon aus, aber ist okay.
Naja, sagen wir mal so, dieses Schicksalhafte, ne? Du verplapperst dich mit deinem Chef und dann gehst du aus der Tür und steigst bei Berg ins Auto. Das hat schon so ein bisschen Magnolia-Vibes. Von daher, da bin ich episch berührt. Also immer, wenn du mich anfasst, bin ich ja episch berührt.
Und also du wärst jetzt nicht verwundert, wenn jetzt heute Nachmittag noch Frösche regnen?
Nö, gar nicht. Warte ich eigentlich drauf. Aber mich interessiert natürlich als großer Fußballfan, über welches Spiel habt ihr denn gesprochen, Steven?
Natürlich über das jetzt schon legendäre Halbfinalspiel.
Ist ja egal. Also ich habe Komm und Sie gesehen, war jetzt im Podcast
mit. Neun Tore, ich sag's euch. Wahnsinn.
Was? Ja, irre. Aber Ted Lasso Staffel 4 kommt. Zumindest können wir uns da fußballmäßig ja wieder einigen.
Das stimmt. 3. August. Oder 4.? Eins von beiden.
Eine fragwürdige Serviceleistung presented by Steven Spielberg.
Ja, du. Also wir haben nie gesagt, ihr sollt hier einschalten, wenn ihr irgendwas wissen wollt.
Ja, ja.
Das war nie der Anspruch.
Genau. Wir schreiben uns noch Fake News auf die Fahne. Ne?
Aber selbst ausgedachte, nicht KI-generierte, selbst ausgedachte Fake News. Das wollen wir mal betonen.
Genau. Also ich würde sonst direkt mal hier mit einem Weltkrieg ins Haus fallen. Sonst, ich habe ja schon gesagt, Komm und Sie. Ich will mal kurz ganz frech Schleichwerbung machen, weil ihr habt mich ja inspiriert, mich beim Kühne einzuladen im Movie Break Podcast mit dem Format Movie Virgins. Ihr habt ja auch tolle warte mal, war Mo da auch?
Nee. Nee, der hat ja alles gesehen. Das ist das Problem.
Ich wollte gerade sagen, an die Folge erinnere ich mich nicht. Nee, Mo, das war ja der andere Podcast, worüber wir sprachen. Nee, aber du warst ja da und hast ja über Psycho gesprochen und warst ja sehr begeistert. Auch eine coole Folge. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, mich mal dort einzuladen beim lieben Kühne und über Komm und Sie zu reden. Diesen meisterhaften sowjetischen Weltkriegsstreifen. Hört mal rein, die Folge ist jetzt online, wenn euch das interessiert. Das ist eine ganz schöne Tortur gewesen, weil wir uns auch ein bisschen so mit den Drumherum des Films beschäftigt haben. Und ich kann also wirklich sagen, es ist ein echtes Meisterstück. Also es ist echt kein schöner Film, so. Da lässt sich, deswegen kann ich euch nicht sagen, deswegen bin ich auch froh, dass wir ihn nicht als Hausaufgabe hier nominiert hätten, weil man muss den schon gucken wollen. Aber was ich vor allem interessant fand, ist, was ich aber überhaupt nicht gewusst habe, wie stilprägend er war. Also dass so ein Steven Spielberg oder ein Terrence Malick oder auch so kameramäßig so ein Roger Deakins, das immer als ganz großes Vorbild somit inszenatorisch ins Felde führen für ihre eigenen Werke. Und das sieht man in dem Film. Und das war mir halt gar nicht so bewusst, wie stilprägend der halt war. Also wie progressiv und visionär eigentlich. Also es ist ein echt krasser Film, aber will ich jetzt erstmal nicht mehr sehen. Kann ich auf jeden Fall trotzdem empfehlen. Wenn ihr wisst, auf was ihr euch da einlasst.
Ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Habe ich schon länger Bock drauf und steht ja auch hinter mir an der Tür auf dem Poster.
Dann lass mich dir den doch mitbringen, wenn ich das nächste Mal rüberfahre, weil den gibt es ja momentan nirgendwo zu leihen oder so.
Ach, und du hast den?
Ich musste mir den kaufen. Den gibt es tatsächlich nirgendwo zu leihen sonst wo.
Na gut, das Mediabook, das nehme ich dankend an.
Dann machen wir das so.
Traum. Dankend annehmen, weiß ich nicht. Steven ist der Überleitungsmeister. Ich kriege keine dahin jetzt zu dem, was du hast.
Ja, das ist auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise durchaus ja auch ab und zu grausam. Natürlich nicht zu vergleichen mit Weltkriegsgeschehnissen, aber der regelmäßige Hörer unseres Podcasts, der weiß ja, dass ich nicht nur ein großer Lost-Fan, sondern auch dem Nachfolger im Geiste dazu von From bin. Und da gibt's jetzt die vierte Staffel. Ich habe hier zwar Ersteindruck reingeschrieben, aber eigentlich will ich euch nur erzählen, dass ich total froh bin, dass die Serie jetzt wieder läuft. Die erscheint wöchentlich und dass ich die jetzt wöchentlich gucke und dass mich die erste Staffel, die erste Folge von der vierten Staffel jetzt echt sofort wieder komplett reingezogen hat. In dieses kleine Dörfchen, aus dem man nicht mehr rauskommt, wenn man einmal drin ist. Man geht sozusagen in einer Schleife und nachts kommen Monster, die einen zerflattern. Das ist so die Grundstory. Und es ist absolut abgefahren, mystisch, wie es damals Lost war. Es hat ähnlich gute Charakterzüge und ich liebe einfach alles da dran. Und freue mich jetzt jeden Montag auf die neue Folge. Und da ich für diese Folge noch eine andere Serie zu Ende geguckt habe, kann ich direkt nach dieser Aufnahme hier am Mittwoch heute dann auch Folge 2 von Staffel 4 gucken. Das wird der Hammer. Letzte Info jetzt zur vierten Staffel. Die erste Folge der vierten Staffel ist die bestbewertetste bei IMDb bis jetzt aus der Serie. Also die fahren nochmal richtig auf. Ich fand's auch geil. Und ich hoffe wirklich, ich habe heute gehört, mit der fünften Staffel soll dann auch Schluss sein, dass sie, ich find's erstmal gut, dass sie das nicht endlos in die Länge ziehen. Und ich hoffe, sie schaffen wirklich einen tollen Abschluss. Der eine oder andere erinnert sich an das Lost-Desaster. Und ich hoffe, dass das hier nicht so wird, dass sie es irgendwie schaffen. Obwohl ja auch schon wieder so viele Mysterien drin sind, die, ich sag mal, schwer irgendwie rund zu kriegen sind. Aber ich lieb's einfach. Ich liebe es. From.
Ja, so ein bisschen übernatürlicher Mystery-Scheiß schon geil. Wir haben ja auch mittlerweile Sandro fast so weit, dass er The Leftovers guckt.
Oh,
das
oh, Top-3-Serie von mir. Da.
Du, ich weiß nicht, warum das nicht passiert ist, aber ich wusste nicht mal, um was es ging, bis wir irgendwann letztens mal mit Kai drüber schwadroniert. Das ist für mich völlig, ich weiß nicht, da habe ich mal unterm Stein gelebt. Aber die steht auf der Liste. Vor allem, weil das waren 3 Staffeln auch nur, ne? Das kriegt man ja sauber unter. Aber mal eine Frage, Steven, an der Stelle. Ja. Ach, wenn du was noch
zu. Ich wollte nur sagen, dass Leftovers auch sehr, sehr lange an mir vorbeigegangen ist und dass ich die irgendwann auch mehr oder minder durch Zufall geguckt habe und dann ja auch mitbekommen habe, dass Damon Lindelof dahinter steht, der ja auch bei Lost 1 der großen Masterminds war. Und hier wirklich 3 Staffeln rund mit einem absolut überragenden Ende, was zu so viel Nachdenken und so viel Interpretation Freiraum lässt. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube auch, das ist so eine Serie, wenn du die erste Folge anfängst, bist du halt sofort drin, weil es ist auch eine der perfektesten ersten Folgen ever, weil halt dieses Mysterium so geil aufgemacht wird. Und ich kann mir dann nicht vorstellen, dass du da dann halt rauskommst, bis du durch bist.
Du ersteht doch schon, Steven. Was willst du denn jetzt noch machen? Ich warte doch.
Ja, also ich will eigentlich, dass du direkt jetzt auf Stopp drückst und anfängst.
Ja, aber was wolltest du fragen? Wir haben schon über unser Seriendilemma gesprochen. Ich muss jetzt erstmal Euphoria gucken. Gut, aber
ja, ich auch. Aber was kurz bevor der ich habe jetzt gerade überlegt, als wir wieder drüber sprachen, Steven, das musst du doch. Ich glaube, du warst der erste von uns beiden, der Leftovers geguckt hat und ich eigentlich sehr schnell danach. Mhm. Und das muss doch erst gewesen sein, als es diesen Podcast schon gab. Das war doch nicht davor.
Das kann sein, aber ich glaube, es war tatsächlich so, dass du sogar die als erstes zu Ende geschaut hast dann.
Ja, das kann sein, aber angefangen hast du.
Ja. Aber jetzt interessiert mich aber, was Sandro fragen wollte. Ja, irgendwas wolltest du mich gerade fragen.
Ich wollte gerade sagen, wir können ja auch noch mal gemeinsam drüber sprechen. Vielleicht gerne. Könnt ihr das ja euch auch noch mal in Erinnerung rufen, ohne dass ihr die Serie komplett seht, weil offensichtlich werde ich ja danach Redebedarf haben. Und ihr könnt ja mal recherchieren, ob wir schon drüber gesprochen haben. Sonst sollten wir das mal in diesem Podcast tun. Aber, Steven, Fromm, ich habe es ja geschaut. Die erste Staffel fand ich ziemlich cool. Also ist nicht herausragend, aber ich bin auch nicht so der Mystery-Geek so. Aber dafür, dass ich das nicht bin, hat mich die gut unterhalten. Zweite Staffel, oder war das schon die dritte? Nee, ich glaube, das müsste die zweite sein. Hat mich dann verloren, weil ich die zu soapig fand. Das war so ein bisschen das Gefühl wie bei Walking Dead, so ab Staffel 4. Da geht es dann plötzlich nur noch darum, wer mit wem. Dieses eigentliche Horror, diese Horror-Tropes und diese Genre-Themen, die sind so ein bisschen nach hinten verlagert worden. Ich habe schon Bock, das nochmal zu probieren. Vielleicht mache ich das dann jetzt, wäre die Frage. Weil was, pitch mir doch mal, warum Staffel 4 wieder bedingt, dass ich es nochmal versuchen soll oder einsteigen sollte, vielleicht, ohne zu spoilern, falls das geht.
Ja, also erstmal ich persönlich habe es gar nicht so soapig in Erinnerung, weil mich stört sowas tatsächlich auch, wenn das zu viel wird. Es stimmt schon, dass da natürlich auch Beziehungen entstehen und daraus entstehen dann auch wieder andere Sachen, die dann später wieder in dem Horror-Genre Fuß fassen sozusagen. Also ich sag mal so, wenn zwischen zwei Menschen, wenn die sich lieben, dann
erklär
entsteht
mir
da
das mal mit den Bienen.
Dann entsteht da manchmal was draus. Und daraus, aus dieser einen ganz bestimmten Linie Geschichte wird halt auf jeden Fall was extrem Krasses gemacht, was dann auch der Spoiler sozusagen oder einer der Spoiler von Staffel 3 ist. Und das wird halt direkt in der ersten Folge wieder aufgegriffen und dort kommt ein neuer, ich nenne es mal Antagonist ins Spiel. Und das war schon echt ein krasser Moment. Also ich sag nur, der Mann in Gelb, so wird er halt genannt. Und das ist ein creepy fucking Dude auf jeden Fall.
Also ist das so ein Change für die Serie wie bei Stranger Things, die plötzlich in Staffel 4 einen fetten Antagonisten einführen?
Ja, es ist halt die Frage, ob es am Ende so ein Wegner-Antagonist wird oder ob der jetzt erstmal nur eine Rolle spielt. Aber er ist auf jeden Fall schon, ich sag mal, der macht was am Ende der dritten Staffel, wo du schon so sagst, what the fuck? Okay, krass. Und das wird dann halt direkt in der ersten Folge nochmal aufgegriffen, noch nicht komplett aufgelöst, aber es wird halt gezeigt, was er für ein Dude ist und was er kann in Tüdelchen.
Okay. Oh, jetzt habe ich einen ziemlich zentrifugalen Gehirnfick.
Das sag ich dir.
Von dir bekommen.
Und ich habe euch ja versucht, das Centrifuge Brain Project noch nicht zu pitchen. Ich habe nur gesagt, hier, pass auf, Kurzfilm geht 6 Minuten, guckt euch das mal an. Das ist schon 13 Jahre alt. Sagt euch das überhaupt irgendwas? Habt ihr davon schon mal was gehört gehabt?
Überhaupt.
Ihr habt jetzt auch nicht geschaut.
Doch, ich hab's geguckt.
Ach, du hast geguckt? Das war
ich
hab wohl.
Ich hab das geguckt, klar. Das geht nur 6 Minuten. Die habe ich. Die gönne ich dir. Bin also, ich doch Kumpel wie Sau.
Ein Commitment hier in dem Podcast. Geil. Ich hab's übrigens nicht geschafft. Sorry.
Nicht geschafft.
Ja,
du, nicht schaffen ist aber auch in der Straße von nicht wollen.
Also pass mal auf. Deine Mutter will aber auch immer nicht. Egal.
Ah, okay. Also, bevor die Zentrifuge hier euch noch in die Stratosphäre schleudert bei eurem Streitgespräch, versuche ich jetzt noch mal ganz kurz das zurückzubringen.
Die Tension ist high. Ja,
auf jeden
genau.
Fall. Na, das ist ein Kurzfilmprojekt gewesen von einem Deutschen, Till Nowak, heißt der gute Mann. Und das war damals ein richtiges Internetphänomen. Das war halt noch die Zeit, wo so Fake News und Fake Videos halt noch nicht so ein Thema waren wie jetzt. Und das ist im Grunde genommen wie so eine wie so ein Dokumentationsclip aufgebaut. Also du siehst so einen Professor, der halt erklärt, dass sie mit der Zentrifugalkraft von Amusement Park
Fahrgeschäften
ja. Praktisch die Gehirnaktivität aktivieren wollen. Also die haben herausgefunden, wenn Kinder oder andere Menschen in so einem Fahrgeschäft sind und die Zentrifugalkraft wirkt, dass dann die Gehirnaktivität erhöht wird. Und das will er dann maximieren und gucken, wie weit man das treiben kann. Und das wirkt halt alles sehr seriös und sehr wissenschaftlich. Und dann werden immer so Clips gezeigt, die so VHS-Charakter haben. Und da siehst du dann so Fahrgeschäfte und die sehen ganz normal aus und auf einmal machen die übelst die krasse, völlig anti-gravitationstechnischen Bewegungen, was halt im echten Leben halt nicht geht. Und du stehst dann da und guckst dir das an und es sieht halt echt gut aus durch diesen körnigen VHS-Charakter. Also tatsächlich gutes CGI für das, was es erreichen will. Und der erzählt halt immer weiter und dann hat das nicht geklappt und dann hatten sie eine neue Idee für ein anderes Fahrgeschäft und dann zeigen sie das und das ist halt krasser als das davor und dann irgendwann hat es halt mit der Geschwindigkeit nicht mehr ausgereicht und dann mussten sie halt in die Höhe bauen und dann siehst du halt so von so einer unten nach oben Perspektive so eine Art, eine Achterbahn ist es nicht, wie so eine Art Riesenrad, was aber kein Rad ist, was halt, keine Ahnung, einen Kilometer hoch ist. Und er hat dann gesagt, ja, aber da war das Problem, dass eine Fahrt halt 14 Stunden gedauert hat und dass manche Leute dabei eingeschlafen sind und das hat ganz neue Probleme gebracht, weil dann mussten sie noch eine Fahrt machen und es wird halt immer abgedrehter und zum Schluss ist dann da wirklich so ein Fahrgeschäft, wo du sagst, what the fuck, was stimmt denn mit euch nicht? Und das ist so ein bisschen so eine Mischung aus ganz subtilen Horror, spielt halt so mit Urängsten. Man stellt sich vor, man ist halt selbst in so einem Fahrgeschäft und auf einmal passieren diese Dinge, die dort passieren. Und halt diesem Professor, der halt auch irgendwie immer, der dreht nicht komplett frei, aber er wird schon irgendwie auch immer ein bisschen creepiger, desto weiter das Filmchen halt geht. Und das war total faszinierend. Also total cooles Projekt. War auch eine Art Kunstprojekt damals und ging dann wohl viral und hat so einen kleinen Hype und diesen ganzen Creepypasta-Hype ausgelöst, den es auch heute so im Internet gibt.
Okay, das ist aber witziger Hintergrund, weil ich habe den ja wirklich einfach nur, du hast gesagt, guck das, dann habe ich das geguckt und mich gar nicht damit beschäftigt. Ich hätte halt gedacht, das ist was Aktuelles und dachte mir, naja, da wird irgendeiner 2-3 Prompts in eine KI gekloppt haben und da hätte er das Ding in 6 Minuten zusammengeklöppelt. So wirkt's ja. Deswegen finde ich, ist es irgendwie, auch wenn es jetzt 14 Jahre alt ist, irgendwie wieder total up to date, weil's genau diesen weirden KI-Aspekt hat. Weil das ist tatsächlich, also wenn ich überlege, wenn das 2012 ist und das so ein kleines Projekt ist, ist es wirklich gut gemacht. Ja. Also das gerade, ich fand am abgefahrensten dieses eine Karussell, wo sie gesagt haben, ja, und da haben wir dann versucht, die Experience von den Leuten so ein bisschen hochzuziehen, indem sie selber noch was steuern können, wo die dann diese Teleskoparme an ihren Dingern, an ihren Autos, die da sich im Kreis drehen haben und dann da in alle möglichen Richtungen. Ja, wir hatten dann nur ein Problem, weil da stand ein Haus zu nah und so. Also es hat schon auch einen witzigen, makabren Humor.
Ja, das stimmt.
Und vor dem Hintergrund, dass das nicht jetzt entstanden ist, ist es umso besser. Wenn das jetzt frisch entstanden wäre, dann fände ich es relativ lame. Aber dadurch wird es schon irgendwie wieder interessanter. Also die 6 Minuten kann man mal investieren, Sandro. Das kann man schon machen.
Ob ich das irgendwo noch reinquetschen kann, ich muss noch schauen. Ja, aber ich gebe mein Bestes. Ich werde das nochmal sezieren. Ich werde das so stückeln. Die ersten 3 Minuten werde ich nächste Woche besprechen. Irgendwie ist das
vielleicht. Kannst so es ja immer pro Fahrgeschäft, dann kannst du ein paar Wochen rausschlagen auf jeden Fall.
Ja, genau. Fordert mich nicht heraus.
Ja.
Ja.
Bis dahin sind wir alle schon vertrocknet und liegen mumifiziert, ja, in dem Sarg.
Wir wickeln dich schon ein, dass du das machst.
Ja, auf den Finger wickeln könnt ihr mich immer zumindest. Aber ich sag mal so, um die Überleitung mal aufzugreifen. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und habe den natürlich wie jedes Jahr im Kino verbracht.
So, und ich dachte im Saunaclub.
Im Popodrom.
So heißt unser Kino. Genau. Genau. Also, und zwar habe ich zwei Filme geschaut. Den zweiten reveale ich dann, mysteriöserweise. Und den ersten, das war eigentlich der, auf den ich mich am meisten gefreut habe, der lief dann später, nämlich The Mummy. Kurz nachgereicht, Berg, ich hätte nicht gedacht, dass ich eher Team Berg bin bei diesem Film. Tatsächlich fand ich den auch relativ belanglos. Und zwar dahingehend, dass ich mir einfach einen Mumienfilm erhofft habe, weil der im Titel halt so ist. Aber es ist halt einfach ein definitiv gut gemachter Film, der aber letztendlich unterm Strich nur Evil Dead in Ägypten ist, mit ein bisschen Exorzismus, ohne Exorzist. Aber zumindest haben wir das besessene Kind, was an der Wand krabbelt, die Lampen flackern ordentlich und es gibt am Fließband Jumpscares, Aber ob das jetzt mumifiziert sein musste, das Kind, oder einfach nur vom Dämon besessen war aus der Flasche, oder der Insidious-Typ da um die Ecke käme, es wäre das Gleiche. Von daher ist es einfach ein stark fotografierter Film mit einer mit interessanten Mythologie, der aber daraus nicht viel macht. Wirklich doof. Also ich hätte mir mehr gewünscht, mehr erhofft aus diesem Setting einfach, weißt du? Aber nun ja, da habt ihr ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Von daher will ich da jetzt auch gar nicht weiter groß drüber mich verschwafeln. Steven,
hätte er dir das gegeben, was du dir gewünscht hättest, hätte er wahrscheinlich mir auch gefallen. Also genau das, weil er das war, was er eben war, und das überhaupt nicht mein Ding ist, mochte ich den halt einfach nicht.
Ich meine, du kannst halt auf einer anderen Perspektive sagen, und da verstehe ich dann auch Mo, der hat wahrscheinlich mehrere Mumienfilme gesehen, und ich habe ja nicht mal die Brandon Fraser-Filme, glaube ich, gesehen, oder ich erinnere mich nicht mehr dran, hat mir ja letztens drüber gesprochen, und für mich, also für jemanden, der viele Mumienfilme gesehen hat und immer Pharao in der Pyramide sieht, für den war das wahrscheinlich jetzt mal eine spannende Abwechslung. Also auch die Perspektive kann ich total nachvollziehen. Aber Steven, du guckst den ja nicht, ne? Zumindest nicht im Kino.
Also ich bin erstmal auf jeden Fall froh, dass ich jetzt auch was dazu sagen darf, denn letzte Woche wurde ich vom Berg und Mo einfach komplett übergangen. Die haben gar nicht gefragt, ach Steven, hast du da auch noch was zu sagen? Nee, sind einfach zum nächsten Thema übergangen. Ich habe dann gedacht, ja okay, ja Ersche, dann mach doch weiter ohne mich. Aber ich kann auf jeden Fall direkt aufgreifen, was du gesagt hast. Mich hat halt komplett irritiert, dass dieser Trailer absolut gar nichts von der Mumie zu mir rübergebracht hat. Ich habe halt genau das gefühlt, was du jetzt auch gesagt hast. Also in dem Sinne ist es auch ein sehr ehrlicher Trailer. Ne? Also man bekommt anscheinend das, was der Trailer vermittelt. Aber das ist halt am Ende auch nicht so meins. Also ich habe ja die neuen Evil Dead Filme auch nicht gesehen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich will die gar nicht sehen. Aber ihr habt mich da jetzt nicht groß in die Arme dieses Films getrieben. Und wenn der irgendwo mal läuft, dann ja, aber ansonsten nicht.
Nun ja. Ganz anders ist es ja aber bei einer Serie, die taugt uns ja allen. Und das will sie auch. Sie will ja von allen geliebt werden. Und lasst uns doch mal kurz darüber sprechen, dass Shrinking Staffel 3 jetzt vorbei ist. Steven, den Ball schubst dich mal wieder zu dir zurück, weil du hast es in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, dass du richtig, richtig glückselig in Staffel 3 reingeschlittert bist schon, ne? Du hast das schon mal geteased.
Genau, weil ich habe damals auch so einen kleinen Ersteindruck gemacht, weil ich so fasziniert war von der ersten Folge der dritten Staffel, weil die sich halt angefühlt hat wie ein Staffelabschluss. Ich habe das noch nie so in dieser Art gesehen. Also da wurden irgendwie keine großen neuen Storybögen aufgemacht, sondern das war, also da ist irgendwie ganz viel eigentlich abgeschlossen worden. Und das aber halt auf so eine wohlige Art und Weise. Und irgendwie hat mich das sofort wieder mitgenommen und dieses typische Shrinking-Gefühl verbreitet. Und ich mag dieses Shrinking-Gefühl, ich mag die Art des Humors, ich mag, wie die Dialoge geschrieben sind, ich mag die einzelnen Figuren. Ich sag's auch zum 10.000. Mal, dass das die Rolle des Lebens für Harrison Ford ist, dass ich ihn einfach über alles dort liebe. Ja, es ist manchmal ein bisschen schmalzig und ein bisschen so tapetenspruchartig, aber irgendwie stört mich das hier nicht so. Also das irgendwie fässt mich das hier an und das funktioniert ja einfach total gut. Und Jimmy hier halt
weiter. Tapetenspruch finde ich super. Das Wort Tapeten, ich habe gerade drüber nachgedacht, das ist nicht so üblich, Tapetenspruch. Wandtattoo, das hat mir gerade gefehlt. Wandtattoo sagt man normalerweise, aber Tapetenspruch.
Nein, Steven hat Tapetensprüche an der Wand.
Das hat aber auch irgendwie so was, ich finde, das hat so was Sächsisches irgendwie. Ja, ein Tapetenspruch.
Was haben Sie denn
viel besser als so ein Wandtattoo, so ein Tapetenspruch. Du kannst gerne weitermachen. Ich hänge an deinen Lippen. Ich habe auch richtig Bock. Ich habe leider noch nicht angefangen, aber ich habe Bock.
Ich finde, was in dieser Staffel halt total toll funktioniert, ist halt, dass man die Charaktere und die Beziehungen zueinander, also vor allem Jimmy zu seiner Tochter, Jimmy zu Paul vor allem, das ist ja mit so die größte Beziehung, die hier weiter aus- oder umgebaut wird. Das finde ich super. Man merkt, dass dort richtig gute Writer dran sind. Ich sag's immer wieder, wie heißt sein Nachbar? Nicht Dave,
Derek.
Derek. Bester Mann. Jeder sollte einen Derek haben. Ja, also ich wiederhole mich, weil die Serie das halt einfach immer wieder gut macht. Und ich freue mich auf die wahrscheinlich letzte Staffel, die vierte, die noch kommen wird. Und bin gespannt, was Sandro jetzt da noch beizutragen hat.
Ja, im Großen und Ganzen würde ich dir auch zustimmen. Ich habe trotzdem diesmal bei mir gemerkt, dass ich das ein bisschen abgenutzt hatte bei mir. Aber ich glaube, das liegt ein bisschen an der Dosis. Weißt du, die erste Staffel war sehr neu. Nicht in dem, wie sie gemacht ist, aber einfach, da sind so viele Komponenten für mich zusammengekommen. Diese Workplace-Comedy, diese psychologischen Themen, diese Comedy mit Charakterdrama gemischt und das hat alles irgendwie, und diese Trauerbewältigung, das hat alles irgendwie funktioniert, dass ich dann nach jeder Folge das Gefühl hatte, ach, ist aber schön. Und interessanter Fakt, ich habe die erste und zweite Staffel wöchentlich gesehen. Mhm. Und das hat bei mir darauf so funktioniert dahingehend, dass ich die dann immer reingegangen bin und gesagt habe, ach guck mal, jetzt eine halbe Stunde Shrinking oder 45 Minuten, je nachdem. Und das war immer so ein Balsam, bevor man ins Bett gegangen ist. Und diesmal habe ich sie aber gebinged. Und es kann auch einfach sein, dass das keine Binge-Serie ist. Vielleicht ist das auch der Fall. Kurz, ja. Trotzdem, ich weiß nicht, wie hast du sie gesehen?
Ich habe die wöchentlich geschaut und ich fand das ich gucke ja tatsächlich mittlerweile gern wöchentlich und ich finde gerade bei solchen Serien ist das sowas, worauf man sich dann immer freuen kann. Wobei, das habe ich zu From auch gesagt, das ist eine völlig andere Art von Serie. Also ich mag das, wenn man sich auf etwas freuen kann und an dem Abend einfach weiß, was man guckt.
Ja, macht das bei vielen Serien auch gerade. Deswegen, vielleicht hätte ich das hier auch tun sollen. Das war bloß eine Beobachtung. Ganz kurz noch, um was es geht, weil ich finde, das ist so ein bisschen, das, um das Thema herauszustellen. Also, Staffel 2 fühlt sich ja relativ abgeschlossen an. Was hier meines Erachtens das Thema ist, das Übergeordnete ist, so loslassen. Mhm. Und zwar, Jimmys Tochter geht aufs College, dann Brian und sein Partner bekommen ein Kind und sind dadurch irgendwie raus. Und Harrison Ford also verabschiedet sich ja quasi in den Ruhestand dann auch. Und
die Kinder von Derek kriegen eine eigene Wohnung.
Genau, also im Prinzip geht es viel darum, dass er akzeptieren muss, dass er jetzt alleine ist, auf sich gestellt ist. Und dass ihn das überfordert. Und im Großen und Ganzen hält auch die Staffel so qualitativ und von den Themenschwerpunkten und von der Unterhaltungsfaktor und vom Humor auch völlig so das bei, was davor war. Irgendwie hat sich das trotzdem bei mir sehr, also konflikterzwungen teilweise angeführt oder emotionalen Punch erzwungen. So, weißt du, als müsste in jeder... Eigentlich ist es alles schon abgeschlossen und verarbeitet, aber dann wird es nochmal verarbeitet. Dann gibt es da plötzlich einen Konflikt mit seinem Vater, der wieder in den Vordergrund gerät. Und das ist so ein bisschen so, da ist halt für mich erzählerisch die Frage, wie lange möchte man diese Abwärtsspirale denn halt auswalten? Ich meine, klar, Konflikte verschwimmen nicht einfach und Trauer wird nicht einfach bewältigt, bloß weil man halt wieder eine Hochphase hat, aber das ist, ich habe hier das erste Mal das Gefühl gehabt, man versucht das zu strecken. Das ist vielleicht das, was ich so kurz dazu fassen kann. Nichtsdestotrotz funktioniert das und wie gesagt, Jimmys Vater, gespielt von Jeff Daniels, ist cool einfach. Kobe Smulders natürlich kommt hier auch drin vor. Und Michael J. Fox hat einen Gastauftritt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft, aber ich glaube, es ist einfach nur schön, ihn zu sehen. Aus Brad Goldstein macht man nicht ganz so viel, aber gut, der hat ja die große Bürde, diese Serie überhaupt zu createn und zu schreiben, auch teilweise. Von daher, ich bin froh, wenn es mit Staffel 4 ein schönes Ende findet, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, viel kann man da nicht mehr rausholen. Spaß macht es trotzdem noch, aber es wiederholt sich viel.
Und was ich auf jeden Fall für mich in die Zukunft mitnehmen werde aus dieser Serie, falls ich oder irgendjemand, den ich kenne, mal Parkinson bekommen sollte, dann kann ich immer sagen, scheiß auf Parkinson.
Ja, genau. Das stimmt.
Scheißen wir jetzt auch auf den nächsten Film? Könnte man eigentlich machen, weil viel gibt's dazu nicht zu erzählen. Wobei Berg irgendwie interessanterweise dem Schlonzo auch noch 2,5 Sterne gegeben hat. Ja, also das möchte ich jetzt bitte erklärt haben, denn ich habe den Film noch eine halbe Stunde abgebrochen, weil sich kein Mundwinkel von mir geregt hat.
Ich will jetzt erstmal wissen, Berg, warum du den mitten in der Nacht noch geguckt hast. Die Story finde ich viel spannender.
Naja, du, es war halt so, ich hatte ein bisschen Zeit, ich hatte Probe, hab so 1-2 Bierchen getrunken, dann kam ich nach Hause und dann war meine Frau noch nicht da und ich wusste nicht mit mir anzufangen, da dachte ich, ach gut, kannst du ja nebenbei, kannst du den noch gucken. Und da habe ich Borders abgeguckt.
Okay.
Einfach mal so.
Verständlich.
Weil ich auch dachte, wenn ich das jetzt noch mache, bin ich eigentlich der übelste Überstreber, Overperformer. Weil ich dann alles geguckt habe, was irgendwie mal angesagt war.
Okay, also du willst dir eigentlich nur glänzen, ja? Es geht dir gar nicht um den Film oder darum, das zu lieben, was du tust. Du willst ja einfach nur performen.
Das hat ja auch mit Boards Up nichts zu tun, was du gerade meintest. Ich liebe Film.
Witzigerweise war es ja so, wir sind der gläserne Podcast, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, den alle zu gucken. So. Und dann irgendwie hatte keiner so richtig Bock und keiner so richtig Zeit. Und dann habe ich irgendwie doch was anderes geguckt, weil ich dachte, komm, ich habe ja die Wahl zwischen einem Klassiker und zwischen Boards Up. Und dann gucke ich lieber den Klassiker und gucke nicht diesen absoluten Schwachsinn. Und dann war das noch eben, dann kam noch dazwischen, dass Steven sagte, ja, ich habe den nach einer halben Stunde ausgemacht, muss ich den Scheiß eigentlich zu Ende gucken? Und dann haben wir uns schon alle gesagt, nee, komm, dann lassen wir das, dann gucken wir den nicht. Und dann kam die aber mit, ich weiß, ich habe den Namen jetzt verlegt, aber das ist der gleiche Typ, der auch hier Ricky Stenicki gemacht hat und sowas. Und da dachte ich mir, so schlecht kann das eigentlich gar nicht sein, weil Ricky Stenicki fand ich einen der witzigsten Filme, die ich da in langer Zeit gesehen habe. Ich habe mich nur totgelacht bei dem Film. Und dachte mir, komm, es ist bestimmt schlecht, aber vielleicht auf so eine Art und Weise, dass es mich sehr gut unterhalten würde. Und deswegen habe ich gedacht, komm, probierst es.
Peter Farrelly, um das kurz anzufügen. Und ich meinte ja noch, der hat halt auch Green Book gemacht. Einen Film, den ich wirklich schätze. Also ich mochte den und den Film. Und der hat aber auch Movie 43 gemacht, um das mal kurz einzuordnen. Und der gehört ja mit seinem Bruder auch zu dem Duo. Die haben ja damals auch Dumm und Dümmer gemacht. Und hier Verrückt nach Mary und Schwer verliebt. Also diese ganzen eigentlich kultigen Komödien, die schon ziemlich drüber sind und auch fragwürdige Inhalte teilweise präsentieren und ein paar Klischees, aber zumindest, naja, irgendwie auch Kult sind, ne? Ja, deswegen Balls Up, es kommt nicht von ganz unbekannten Gefilden daher.
Nee. Was kann man zu dem Film sagen? Es geht um zwei Typen, die in einer Kondomfirma arbeiten.
Olaf Schubert unlängst ein Kondom nannte, ein Gummistulpen.
Ein Gummistulpen, ja. Da haben wir zum einen den Vertriebler, ja, Großfresse vom Dienst, gespielt von Mark Wahlberg, der spielt Brad. Und dann gibt's noch Paul Walter Hauser, das ist so ein ganz schüchterner, echt weirder Typ, der gar nicht gerne vor Menschen redet. Und das ist so der Entwickler und er hat ein Kondom entwickelt, welches eben nicht nur den Schaft umschließt, sondern auch die Eier. Und das ist sein großer Verkaufsschlager und das in dem Pitch bei der Firma kommt das eigentlich richtig gut an, aber auch nur, weil die Firma kurz vorm Bankrott ist und irgendwie einen Hit braucht. Und dann pitchen die das Ding beim Komitee für die Weltmeisterschaft in Brasilien als das offizielle Kondom für die Weltmeisterschaft und kriegen den Zuschlag. Und als sie dann beim Feiern sind mit dem CEO von der Firma, die das ganze Ding dann jetzt durchgewunken hat, sind die halt übelst glücklich und Firma ist gerettet und riesen Pitch an Land gezogen, weißt du nicht was alles, aber Mark Wahlberg übertreibt halt komplett und zwingt halt den CEO, der seit 9 Jahren trocken ist, irgendwie so einen Drink auf und dann endet die Nacht auf jeden Fall nicht nur mit Drinks, sondern auch mit Crack und das ganze Ding wird halt völlig sabotiert und gecancelt und auf einmal ist die Firma bankrott, die werden beide rausgeschmissen, haben aber noch die Tickets für das Finale in Brasilien, im Endspiel Brasilien gegen Argentinien. Und wie es der Zufall so will, irgendwie gibt es dann so einen Zwischenfall und Paul Walter Hauser rennt aufs Spielfeld und Mark Wahlberg hinterher und die verhindern den Ausgleichstreffer vom hinten liegenden brasilianischen Team und was dann quasi die Weltmeisterschaft an den Erzfeind Argentinien verliert. Und seitdem sind sie eben freiwillig in der Stadt, weil alle Brasilianer sie töten wollen. Und dann werden die noch gekidnappt von Sacha Baron Cohen, der irgendein so einen Drogenbaron spielt. und das total geil findet, weil er auf das Spiel so viel Geld gesetzt hat. Und ich könnte noch weiterreden, aber ihr glaubt es mir eigentlich schon seit 5 Minuten nicht mehr, was in diesem Film abgeht, weil das so Banane ist und so komplett bescheuert und random. Das muss man auch dazu sagen. Nichts davon greift irgendwie schlüssig ineinander. Das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von dummen Ideen, die es einfach in Writers Room gab. Und ich glaube, es gab einfach keine schlechten Ideen. Die haben einfach alles, was irgendjemand auf den Tisch gepupst hat, haben die einfach in den Film reingeschrieben.
Also vor allem, da war ja wohl nicht nur im Film Crack im Spiel, sondern auch beim Drehbuchprozess.
Möglicherweise. Aber, um es mal zusammenzufassen, er ist jetzt halt nicht so hundsmiserabel übel, dass ich jetzt sage, das ist nicht guckbar. Es ist absoluter Durchschnitt, man lacht wenig und es ist verrückt. Aber ich finde auch in dieser Absurdität, das hat mich auch ein bisschen beeindruckt, wie absurd das eigentlich ist. Und Sacha Baron Cohen ist schon irgendwie geil. Also ich fand den schon echt witzig. Und der Rest ist halt so leidlich komisch, sehr niederschwellig vom Humor her. Deswegen halt so durchschnittlich. Das kann man schon irgendwie machen. Mit meinen 4 Bier im Kopf ging es auch ganz gut noch. Also es ist keine absolute Vollkatastrophe, aber es ist natürlich weit weg von einem guten Film.
Frage, was ist denn bei dem Pitch eigentlich jetzt, also was ist denn der Vorteil dessen, dass dein, also neben dem Schaft auch noch das Gehänge umschlossen wird vor dem, also was, warum? Wegen Schutz oder weil sich also schöner anfühlt? Also
man einigt
oder?
Sich in dem Film irgendwie, dass es ein Thema wohl sei, wenn die Glocken so schwingen und
warum
mit ihrer
gefragt?
Oberfläche so schleimig und so ein bisschen eklig und keimig und dass das wohl unschön ist und dass das beide Parteien des Aktes ganz gut finden, wenn das irgendwie weggepackt ist.
Na, das ist halt auch Krankheitsüberträger. Also der, kurz gesagt, der Hodensack ist auch ein verkeimter Flohbeutel.
Ja. Auf jeden Fall gibt es später noch einen anderen Grund, warum das ganz gut ist, dass man so ein Kondom hat. Aber das
ach, jetzt versucht uns jetzt doch nicht noch mit einem Twist hier und zu locken.
Will ich nicht vorwegnehmen.
Vorwegnehmen, als wenn wir den gucken jetzt, Berg. Sag's.
Naja, Sacha Baron Cohen als in seiner Eigenschaft als Drogenbaron findet das halt ganz geil, dass in dieses Kondom aufgrund der zusätzlichen 2 Reservoire unten bei den Eiern halt mehr Koks reinpasst, was man in das Kondom machen kann, was dann seine Kuriere im Falle einer Kontrolle halt schlucken können.
Koks im Gummistößen,
also
toll.
Ich muss sagen, über den Film zu reden ist deutlich lustiger, als ihn zu schauen.
Ja, das stimmt.
Also es gibt ja auch alleine schon, wir haben ja vorhin auch ganz kurz im Auto drüber geredet, es gibt so diesen kleinen Running Gag, immer wenn die in irgendwelchen Sitzungen sind, dass halt Steve aus HR, ob der denn jetzt gerade, zum Glück ist der ja nicht da und dann hinten so aus dem Raum so, aber ich bin doch hier, so ja, also das kommt jetzt so ein paar Mal, es sind so diese kleinen Gags, die sind ganz lustig, die hat man schon 1000 Mal gesehen, die machen den Film jetzt nicht aus und während ich das geschaut habe, habe ich auch nicht gelacht, aber als ich mit Berg drüber geredet habe, ja, haben wir dann auch nochmal irgendwie einen kleinen Lacher gehabt, aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, also vor 20, 25 Jahren hätte ich den Film wahrscheinlich absolut gefeiert, auch so die Art des Humors und ich bin dem auch heute jetzt zumindest nicht komplett abgeneigt, wenn er dann halt gut gemacht oder gut geschrieben ist, aber ich musste wirklich nicht ein einziges Mal lachen. Also ich habe praktisch den ganzen Pitch, den Berg vorhin zur Story gemacht hat, den habe ich halt noch gesehen. Und dann dachte ich irgendwann, oh, es ist aber wirklich, also und irgendwie, ich finde auch Mark Wahlberg und Paul Waterhouser, dass sie sich das hier antun und so richtig so eine geile Chemie kam bei mir auch bis dahin nicht auf. Also weiß ich, nee. Also ich finde, der hat, auch wenn ich ihn nicht komplett gesehen habe, zu Recht und bin ich wieder in meiner Rolle des Metascore-Steven unterwegs. Mit 34 ist er schon ziemlich tief angesiedelt.
Ja. Also, wer was Besseres zu tun hat, guck den nicht. Ich hatte gestern nichts Besseres zu tun, deswegen habe ich ihn geguckt. Das ist alles okay.
Das ist ein schönes Fazit.
Ja. Ja. Aber ich will mal festhalten, dass wir jetzt trotzdem 10 Minuten über diesen Schlons hier geredet haben, ne?
Jo, also wie gesagt, ich war ja an meinem Geburtstag in 2 Filmen. Der 2. war Michael. Und den habe ich eigentlich nur aus Ermangelung an Optionen geguckt. Weil
ich hätte jetzt gesagt, wo wir gerade bei Schweinereien unten rum sind, kam da eine gute Überleitung zu Michael.
Doch, stimmt, ja. Balls up, Michael.
Lange nicht mehr so einen bitterbösen Witz von dir gehört. Also.
Nicht schlecht, nicht verkehrt. Aber
der
auch da muss Tor, ich...
Steven, der kann auch mal hier richtig in die Gosse reinschlagen.
Das ist Clickbait, Steven, heute hier. Ja, aber muss ich dich leider enttäuschen, die Schweinereien, die werden hier gar nicht erwähnt. Und man muss auch vielleicht bei Michael... Ich will mich da wirklich jetzt nicht schützend vor den Film stellen und ich will mich auch nicht schützend vor die Person stellen. Das ist mir alles, ich will jetzt nicht sagen egal, aber ich habe das früher nicht groß mitbekommen, war jetzt nie großer Fan. Aber natürlich habe ich trotzdem, wir hatten einen Fernseher im Haushalt und wenn du den angemacht hast, dann hast du halt Michael Jackson gesehen. So. Und aber die eine Kritik ist halt sehr, überflüssig für den Film, man muss ja einfach sagen, es ist mindestens ein erster Teil von einer Geschichte und alles, was man an Michael Jackson kritisieren kann, kann hier in diesem Zeitstrahl, den dieser Film abbildet, nicht vorkommen. Beziehungsweise, selbst wenn er vorkäme, spielt er keine große Rolle in der Geschichte. Und deswegen ist das eine Kritik, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann da draußen. Hä, warum wird denn darauf nicht eingegangen, auf die Schweinereien und was auch immer alles? Ja, weil das 1988 endet ihr Vollpfosten. Aber vielleicht guckt ihr mal den Film. So, das mal dazu. Unabhängig jetzt mal davon ist das hier trotzdem ein absoluter Blaupausen-Mainstream-Biopic-Movie. Der hat gar keine Ecken und Kanten und hat eigentlich lediglich nur das Ziel, Michael Jackson so glorreich und ikonisch und krass wie möglich darzustellen. Und man muss ja fairerweise sagen, wenn man sich jetzt mal diesen King of Pop anschaut, da ist jetzt auch nicht viel Arbeit zu tun, weil eigentlich alles, was der gemacht hat, ist einfach nur krass. Das sind einfach krasse Songs, es sind einfach krasse Choreografien, krasse Musikvideos, alles ist krass. Einfach ist alles krass. So, und das, der Film hat jetzt nur die Aufgabe, das nachzuerzählen. Und der kann schon deswegen allein gar nicht schlecht sein. Also auch wenn ihr den mal irgendwann auf dem Streamer rumflimmern habt, ihr werdet eine gute Zeit haben. Also rein jetzt von dem ganz formellen Musiksachen, weil ihr mögt Musik. Und wenn der Film eins gut macht, dann ist es die Musik von Michael Jackson darstellen. Tatsächlich ist er immer am besten, wenn alle die Schnauze halten. Und man sieht einfach eine geile Musikperformance. Das macht einfach Spaß und Jafar Jackson ist halt einfach beängstigend, also authentisch, als ne, sein Neffe, der ihn spielt, der hier sein Schauspieldebüt gibt und der kann sich so bewegen, der sieht so aus, das ist echt geil und noch besser ist der kleine Michael Jackson, weil am Anfang geht es ja schon sehr um die Jackson 5 und Comen Domingo ist auch dabei als der böse Vater und auch der hat eine geile Präsenz. Und alles andere ist Banane. Also erwartet hier kein Bruce Springsteen-Charakterdrama-Ausschnitt aus einem Mikrokosmos aus der Karriere. Das ist ein Wikipedia-Schnelldurchlauf. Also zumindest Schnelldurchlauf durch die erste Phase seiner Karriere. Aber da war der ja schon einfach der absolute King mit dem zweiten Album. Und lehnt euch zurück und genießt. Also wie gesagt, ich hatte auf Letterboxd geschrieben als Fazit, das ist ein miserables Biopic, aber es ist ein super Musikfilm. Weil die Musik halt einfach super ist. Und das erfüllt er. Und alles andere ist eigentlich egal. Man muss halt auch fairerweise einfach sagen, der Film vermarktet nicht, dass das der erste Teil eines ist. Also es kommt, wie gesagt, mindestens noch ein Teil. Es ist am Ende halt nur noch gefehlt, dass so Michael Jackson will return in Avengers Doomsday. So ähnlich wurde es eingeblendet. Aber das wird dann einfach gezeigt, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Und ich bin gespannt, wie sie mit dem zweiten Teil dann weitermachen. Und für Fakten, Steven, sei noch gesagt, das ist das erfolgreichste Biopic aller Zeiten. Jetzt schon, also vom Start her. Und der macht halt am Boxoffice am ersten Wochenende 217 Millionen schon gemacht. Am ersten bekackten Wochenende. Also das ist ein safer Milliardenerfolg hier. Und ich finde es halt bemerkenswert, dass das ist so ein Film, der zeigt halt auch diese Diskrepanz. Der ist so schlecht von den Kritikern bewertet worden und steht bei den Zuschauern bei irgendwie 97% oder sowas. Und ich finde, das ist einfach so ein super Beispiel dafür. Also ich bin irgendwo dazwischen. Ich finde den jetzt für ein Music-Biopic, wir hatten so geile in der letzten Zeit, ist der eher einer der schlechteren. Aber man muss halt trotzdem sagen, irgendwo ist da eine Dissonanz, die ich echt krass finde, dass viele Kritiker am Zuschauer so vorbei kritisieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Das hatten wir doch auch vor kurzem in der letzten Folge mit Mo, ne? Dass einfach manchmal dann macht es gar keinen Sinn, dass irgendjemand, der eh vorher schon sagt, das ist nicht meins oder das interessiert mich nicht oder es wird sowieso schlecht, dass der es dann kritisiert. Das ist doch genau das Gleiche. Mo würde sich jetzt ja auch nicht hinstellen und sagen, er hat jetzt eine absolut relevante, massenrelevante Meinung zu dem Michael Jackson Film. Der hat hier bei jeder Gelegenheit einfach gesagt, dass er das Ding mit Abgrund hassen wird und dass genau. Es scheiße finden wird. Und wenn er darüber reden wird, wird er das Ding halt mit einem wunderbaren Rant beglücken und dann ist das okay.
Man kann doch diese Plattform ohnehin nicht ernst nehmen. Also nehmen wir doch mal Melania, also diese Diskrepanz, das kann mir doch keiner erklären, das kann doch nicht stimmen. Ja, und genauso bei Michael. So das Gleiche. Das ist doch. Also was ich sagen will, auf der einen Seite hast du einfach die Fans, die einfach alles abfeiern, auf der anderen Seite, okay, Melania ist jetzt ein Spezialfall, ne, aber...
Die Fans, die Melania abfeiern.
Naja, Melania-Ultras. Also, ich sagte, davon gibt es einige in West-London. Na, und ansonsten, bei Michael ist jetzt natürlich auch diese Diskrepanz einfach da, warum die Kritiker das jetzt so krass anders sehen, kann ich ja auch schlecht einschätzen, weil ich den Film nicht geguckt habe und wahrscheinlich werde ich das auch nicht wirklich machen. Das liegt bei mir, also zum einen tatsächlich daran und das wird dich jetzt vielleicht schockieren, Sandro, aber Michael Jackson hat bei mir nie eine Rolle gespielt. Der hat mich nie irgendwo angefasst.
Vorsicht, du bist einer der wenigen. Ja. Sieben kommt im zweiten Film vor.
Du bist was Besonderes, Steven.
Oh, verdammt, das war noch nicht mal so gewollt, aber dafür nicht schlecht.
Hat mir gefallen.
Ja, also musikalisch, ich finde, also ich kann das wertschätzen, was er gemacht hat. Und ich weiß, dass das übelst krass ist, aber es hat mich trotzdem.
Was? Du kannst also wirklich jetzt mal, Steven, wirklich, du als großer Musikproduzentengenie von Steven Spielberg, dir muss doch der Fuß wippen, wenn du Billie Jean hörst. Man muss doch sagen, das ist doch ein Song, den kannst du heute releasen.
Also was mich auf jeden Fall aus Produzentenseite bei Billie Jean auf jeden Fall sehr interessiert, ist dieser Mythos, ich glaube, es war Billie Jean, kann auch ein anderer Michael-Song gewesen sein, dass es irgendwie 120 Mix-Versionen gab. Aber ansonsten, das ist ein guter Song. Aber Michaels Musik macht tatsächlich wenig mit mir. Also ich habe noch nie ein Michael Jackson Album irgendwie am Stück gehört. Ich kenne auch nur die Hits. Das sind natürlich viele. Aber ansonsten, nee, also liegt mir nicht im Blut. Wobei ich dann auf der anderen Seite wieder sagen muss, dass wahrscheinlich meine Tante einer der größten Michael Jackson Fans der Welt ist. Und das meine ich jetzt ungelogen. Denn die ist letztes Jahr mit meiner Mutter zusammen nach Amerika geflogen, zum Michaels Todestag. Und ich glaube, sie waren sogar auch an der Neverland Ranch. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber also wirklich mit zu diesen einzelnen Orten hingepilgert. Und also auf der einen Seite scheint das irgendwie auf meiner Mutters Linie zu liegen. Aber bei mir ist nichts gelandet davon.
Mhm. So ist nun das. Nun ja, zu guter Letzt vielleicht einfach noch das Meme aufgegriffen, was ich dir schickte, Berg, was mich völlig zerstört hat. Wenn du heute Musik von Michael Jackson hörst, ist also 2026, ist es so, als würdest du Musik von Michael Jackson hören 1939, als es rausgekommen ist. Also die Distanz von 1939 bis Michael Jackson ist genauso lang wie von Michael Jackson bis heute. Das ist irre, wenn man sich das mal überlegt, ja. wie die Musik dann irgendwie gefühlt stehen geblieben ist.
Ja, da gab's noch einen Krieg.
Ja.
Sag ich dir. Naja.
Spannend.
Wo wir bei vergangenen Zeiten sind. Wir haben auch einen Klassiker heute.
Klassiker.
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 Klasse. Klassiker. Jingle. 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 So. Pass mal auf. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, den zu gucken?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich habe einen, um Ostern herum war das, glaube ich, meinen jährlichen Nackte Kanone-Marathon gemacht. Und in Nackte Kanone 33 ein Drittel ist es ja so, dass Thelma und Louise parodiert werden. Und da meinte ich noch zu meiner reizenden Sofa-Begleitung, weißt du, aus welchem Film das ist? Nee, na, aus Thelma und Louise. Und dann ist mir aufgefallen, als ich sie vorführen wollte, scheiße, habe ich nie gesehen. Ich kenne nur dieses fliegende Auto.
Ja. Ja.
Und dann habe ich gesagt, musst du mal nachholen. Und dann trug ich ihn in diese Liste ein.
Ja, und ich wusste, dass es diesen Film gibt und ich wusste auch, dass das der Film war, wo Brad Pitt halt in breite Bekanntheit geraten ist. So, das war mir klar. Sonst wusste ich absolut nichts. Und mein erster Überraschung, also doch, ich wusste noch diese fliegende Auto-Canyon-Szene. Das wusste ich auch, dass das daher ist. Und dann war meine erste Überraschung, als ich angefangen habe zu gucken, dass so eingeblendet wurde, directed by Ridley Scott. Da dachte ich mir, okay,
cool.
Gut, habe ich nie gewusst. Ja.
Das Musik war bei Hans so, das Zimmer. War da.
Ja gut, das interessiert mich nicht. Also,
ja gut, aber ja, es war Anfang der 90er ja ein blutiger Newcomer.
Von mir aus.
Und ein Megascore.
Also da habe ich halt wirklich so gar keine Berührung mit, das hebt mich nicht an.
Sowas. Na gut.
Aber ja, und dann ging dieser Film los. Fangen wir erstmal an, worum es geht. Wir haben Thelma und Louise, gespielt von Gina Davis und Susan Sarandon. Susan Sarandon etwas älter als Gina Davis und die ist so, ja, in einer losen Beziehung. Gina Davis hat einen Ehemann, steht da aber sehr unter der Fuchtel. Und es kommt irgendwie so, dass die am Wochenende mal zusammen in so eine Hütte von einem Bekannten fahren wollen und das Wochenende so ein bisschen zusammen verbringen, einen drauf machen und Thelma muss da aber eigentlich ihren Ehemann fragen, der sehr herrisch und ein ziemliches Arschloch ist und sie traut sich das aber nicht, ihn zu fragen und dann beschließt sie, ach komm, ich fahre einfach. Und dann ist Ärger natürlich vorprogrammiert und dann sind diese beiden Mädels da unterwegs und machen so einen Roadtrip. Und dann kommt es halt dazu, dass sie in so einer Bar von so einem Typen angegraben werden und dass das dann aber eskaliert, dass der Thelma auf dem Parkplatz dann vergewaltigen möchte und sie wird dann gerettet von Louise, die eine Waffe mit im Gepäck hat. Und als die Situation wirklich krass eskaliert, erschießt sie den Typen und dann sind die beiden auf der Flucht und werden von da an von der Polizei gejagt, führend vom Kommissar, gespielt von Harvey Keitel. Und dann ist das halt so ein Flucht-Road-Movie, Rebellions-Anarchismus, Female-Empowerment-Ding. So, kann man jetzt einfach so sagen.
Ja. Na, zumindest aber auch, muss man mal sagen, war das damals schon Female-Empowerment? Also war das schon so salonfähig? Weil ich.
Also der Film ist in dem Themenmoment schon seiner Zeit voraus, das ziemlich, muss man schon, ne? Anerkennen, dass es sehr progressiv ist für die Zeit, also der ist von 91?
Ja, genau.
Ja, und das ist schon krass, dass man sich traut und man hat auch wirklich eine heftige Darstellung von Misogynie in diesem Film, das ist schon doll. Und wie sich die beiden Mädels da so raus emanzipieren, das ist schon, glaube ich, sehr seiner Zeit voraus gewesen. Oder in dieser Form, in so einem eigentlich Mainstream-Film, Novum.
Genau. Also das ist, glaube ich, auch das, was den so wahrscheinlich in der Zeit zu so einem, ja, durchaus auch Phänomen gemacht hat. Ein viel zitierter Film. Weil das ist ja im Prinzip auch ein, also das, ich glaube, das Drehbuch hat sogar einen Oscar gewonnen. Der ist ja schon ein Kommentar auch auf diese Tropes von so Road-Movies. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, wir haben ja mal zusammen, Berg, das Double-Feature True Romance und Natural Born Killers gemacht. Du fandst ja True Romance super, Natural Born Killers nicht. Und Natural Born Killer ist ja auch so ein ganz, ganz psychedelischer, eben sehr maskuliner Road-Movie. Klar, nicht nur, aber das ist so größtenteils erfüllt er diese ganzen Stereotypen. Und ich glaube, das war damals so ein sehr auserzähltes maskulines Genre einfach. Und deswegen ist es natürlich hier in allen Punkten ein sehr sympathischer Emanzipationsthriller, vor allem wenn man den aus den Augen der Anfang 90s betrachtet. Der Cast ist cool aufgelegt, die Figuren, ich finde, die sind jetzt nicht besonders tiefgründig, aber super sympathisch und cool gespielt, also mit so einer gewissen Energie einfach. Und diese ganzen feministischen Inhalte, die werden halt einfach super rübergebracht, ohne dass die mir, so wie halt manchmal in so Filmen, so dem Zeitgeist hinterherhecheln, so erzwungenes Gender-Gewichse verkauft werden. Weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich alles ja, relativ
das auf jeden Fall nicht.
Organisch, genau.
Ich würde dir aber in einem Punkt widersprechen. Sympathisch wäre nicht das Wort, was ich für beide finden würde. Also ich fand's, manchmal fand ich die so dumm geschrieben, dass ich es einfach nur super nervig fand. Also ich fand, wenn man schon einen Film hat darüber, wie sich zwei Frauen auflehnen, dann macht die aber nicht so nervig. Also ich fand die in manchen Punkten wirklich hyper nervig. auch im Umgang miteinander fand ich die manchmal wirklich furchtbar. Ich habe mich in Szenen gefragt, warum seid ihr eigentlich zusammen unterwegs? Also ich fand, das hatte kein gutes Fingerspitzengefühl für die Beziehung der beiden. Das hat mir sehr aufgestoßen und ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass ich in manchen Momenten fühle, wo der Film mit den beiden hin wollte, und in manchen Momenten fand ich, machen sie es total kaputt, wie die miteinander umgehen. Und das war nicht irgendwie in der Hitze des Gefechts oder sie waren aufgewühlt in der Situation oder sonst irgendwas. Das ist manchmal einfach wirklich ein bisschen doof. Das kann ich nicht eloquenter ausdrücken. Ich fand es manchmal einfach ein bisschen doof.
Ich glaube auch, das war so ein bisschen gewollt. Manchmal Konflikt herbei erzwungen. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe mich mit den Figuren durchaus verbunden gefühlt. Irgendwie auf einer merkwürdige Art und Weise, aber ich glaube, das ist auch eine absolute Empfindungssache, weil das kann man dem Film zur Last legen, aber man kann es auch als Stärke sehen. Wir haben keine Flashbacks in die Beziehung. Wir können uns nur anhand der Story, die ja in einer absoluten Eskalationsspirale ist und eben auch in einer absoluten Ausnahmesituation. Das sind ja quasi, die sind ja als Figuren nur unter Adrenalin die ganze Zeit. Und haben so eine Art Flucht und entwickeln so eine Flucht- und Überlebensinstinkt. Und daraus ist es natürlich schwer abzuleiten, wie sind die denn sonst in ihrem 9-to-5-Kosmos so. Also wir sehen das zwar am Anfang relativ kurz, bei Thelma vor allem, aber wir sehen auch nur, dass da so eine riesen Distanz ist zwischen diesen beiden Charaktereigenschaften von denen. Das heißt, ich habe das schon so wahrgenommen, also ich habe diese Frotzeleien zwischen denen schon auch als Panik und Angst auch interpretiert hier und da und weniger als Gegeneinander sein, weißt du? Und dass die nicht gleich so eine Überlebenskünstler sind und so Profis, fand ich eigentlich sympathisch in der Situation.
Ja, ich verstehe das auch, dass das so gemeint ist. Ich finde es eben nur aus heutiger Sicht nicht so. Ich glaube, heute, wenn der Film heute geschrieben worden wäre, wäre das geschickter. Glaube ich. Weiß ich nicht.
Ja, kann schon sein. Kommt drauf an, wer es inszeniert. Ich sag das relativ selten bei Filmen, weil ich das eigentlich auch Quatsch finde, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Aber hier glaube ich, dass tatsächlich auch eine weibliche Regisseurin oder Autorin das besser vielleicht umgesetzt hätte. Vielleicht ging das auch damals noch gar nicht. War das ja undenkbar, Anfang der 90er, dass eine Frau einen Film macht, die nicht Catherine Bigelow heißt oder so. Von daher, ne, kleine Brötchen backen. Aber vielleicht diese weibliche Perspektive ist natürlich hier auch von Männern erzählt. Vielleicht ist das auch so ein Ding, ne?
Ja. Ich fand aber auf jeden Fall, ich fand ihn so direkt nach dem Gucken, fand ich ihn ganz okay, so ganz, ganz gut.
Ja.
Der hat aber nachgewirkt, weil ich finde schon, dass man dem Film anmerkt, dass der damals was Besonderes gewesen ist und auch das bis heute schon noch ein bisschen transportieren kann, dass der irgendwie eine gewisse Ikonografie hat. Also irgendwie wird man jetzt wenn du jetzt mir sagst, ja, nenn mal berühmte Filmpaare, die werden jetzt bei mir immer aufploppen. Also das ist so ein, das hat der Film geschafft, das so zu zementieren. Und ich fand die auch beide so für sich, fand ich die cool, wie gesagt, manchmal so die Dynamik nicht so. Aber es ist schon geschickt angelegt, wie die so charakterlich drauf sind. Also ich mochte halt Thelma total, weil man das schon clever gemacht hat, dass du nicht zu viel über die erfährst, aber immer nur so ein bisschen, und das reicht eigentlich. Dass du dann merkst, dass die halt zu Hause von diesem Arschloch von Typen halt komplett unterdrückt ist die ganze Zeit und jetzt einfach mal denkt, nö, jetzt lebe ich mal. Das kaufst du der voll ab, gepaart mit dieser Naivität, weil die nie was erleben durfte. Und dann so ein bisschen dieses Abgewichste von Susan Sarandon, von Louise, das mochte ich eigentlich schon ganz gerne. Und das macht halt viel wett von denen, die ich jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr so stimmig finde. Deswegen ist das ein Film, den sollte man mal gesehen haben. Und ich finde den auch irgendwie von den Stationen, von den Sachen, die so passieren, irgendwie cool gemacht. Also in dem Rahmen, was der Film sein will, ist er schon ziemlich cool.
Genau, würde ich unterstreichen. Was ich noch mochte, das vielleicht noch anzumerken, ich mochte, dass er hätte auch ein Drama sein können, aber ich fand, es war gerade auch in der Darstellung der Männer, hat er viel Stereotypen gebrochen, so Michael Madsen, wo ich gedacht habe, der rastet bestimmt komplett aus. Der ist nett, okay. Also relativ nett, der rastet auch einmal aus, aber letztendlich gab es da diesen Twist nicht. Ich so, warum castet ihr Michael Madsen? Wahrscheinlich genau deswegen, um mich in die Irre zu leiten. Und der Mann von Thelma, was für ein Lappen, ey. Also auch so, über den hast du ja dann lachen müssen schon, obwohl der eigentlich auch, obwohl das ja echt schlimm ist, wie er mit dir umgeht. So, aber
ja.
Das fand ich cool, einfach, dass der Film trotzdem sich so eine Lockerheit bewahrt hat. Und Leute, der sieht geil aus immer noch. Also diese Panoramen da in Texas, das ist richtig geil gefilmt, fand ich. Das müsste ja doch auch getaugt haben.
Hat so ein bisschen Postkarten-Look, fand ich so im besten Sinne. So,
ja, ja, so ein bisschen.
Diese Kontraste und so, das fand ich auch geil. Ja, genau, gerade der Anfangsshot, den Ridley Scott nur gemacht hat, weil er Hans Zimmer so geil war, fand und dachte, okay, wir bringen die Musik nicht nur im Abspann zur Geltung, weil da stehen die Leute schon auf und verpissen sich. Wir machen das am Anfang bei Opening Credits, damit die nochmal wirken kann. Und deswegen hat er diesen Shot kreiert.
Hast du das nachgelesen?
Fand ich ganz geil. Ja, habe ich nachgelesen. Fand ich ganz geil.
Aber es ist auch ein geiler Song. Das war fast wie der Top Gun Soundtrack. Weißt du, zu dem Bild dann noch einen schönen Tapetenspruch dazu. Fertig.
Das stimmt.
Oh, jetzt bin ich auch wieder an Bord. Ich habe Tapetenspruch gehört.
Steven, weißt du, das ist eigentlich schade, dass du den nicht geguckt hast, weil das wäre mal ein Klassiker, glaube ich, der dir echt gut gefallen hätte. Nicht so ein schweres 50er Film-Noir-Drama.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Wobei das trotzdem eher, also ich sag mal so, wenn der jetzt nicht hier Thema gewesen wäre, dann ich weiß nicht, ob der jemals bei mir irgendwann mal eine Rolle gespielt hätte. Ich weiß natürlich, dass der einfach Kultcharakter hat, dass der vollgestopft ist mit geilen Stars. Und wenn ich das höre, was ihr jetzt so erzählt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der auch ganz gut zu mir und meiner Frau passen würde. Von daher ist das nicht ganz unwahrscheinlich, dass er dann vielleicht irgendwann auch mal von uns geschaut wird. Und vor allem, wenn ihr sagt, dass der auch heute immer noch ganz gut aussieht, das ist ja immer so alles, was vor 1990 spielt, oh, das ist schon immer schwierig bei meiner Frau, das durchzubekommen durchs Konzil.
Ja, das geht mir aber auch so und ich finde aber, der ist wirklich cool geschottet. Also das ist schon nice.
Der Handwerk auch, können die Scots halt. Zu der Zeit muss man ja noch von den Scots
reden. Was ich so dachte, Gina Davis ist ja, sag mal, ziemlich cool in dem Film und dann habe ich so überlegt, wo kennt man die denn noch so her? Also mir kam ihr Gesicht halt bekannt vor. Aber ja, zum Beispiel.
Tödliche Weihnachten.
Aber das sind halt auch eher so ältere Filme, die ich nicht so oft gesehen habe. Und dann habe ich gesehen, die hat bei Glow mitgespielt. In 6 Folgen sogar. Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Okay, ich auch nicht. Habe ich auch nie
Glow
gesehen.
Glow, ja, einfach die beste Serie, die nie abgeschlossen wurde.
Ja, leider.
Aber in Beetlejuice war sie auch nochmal, ne?
Aber ich sag's nochmal, Tödliche Weihnachten. Und ein unterschätzter, harter Weihnachtsfilm im Stile von Die Hard mit Samuel L. Jackson und Gina Davis. Also, den sollte man auch nicht vergessen.
Ich sag's mal so, du kannst dir ja Weihnachten als Klassiker hier nominieren. Den kenne ich nämlich nicht.
Ja. Nee, ich auch nicht.
The Geil. Long Kiss Goodnight, so heißt er im Original.
Und dieses Jahr auch wieder in unserer Reihe der Filme, die dieses Jahr 30 Jahre alt werden.
Na.
So.
Das ist ja.
Das ist doch beschlossene Sache.
Apropos, Thelma & Louise hat ja auch ein Jubiläum, ne? Ist ja 91. 35 Jahre.
35 Jahre.
Na, siehste. Schön. Was für ein Zufall.
Und ihr spracht auf jeden Fall von eindrucksvollen Panoramen und ich würde jetzt einfach mal behaupten, die gibt's auch in unserem nächsten Film.
Oh ja. Also, das ist Apex. Kriegt ihr ganz frisch auf Netflix serviert. Ist ein weiterer Eintrag in unserer wunderbar beliebten Rubrik Killer im Wald. Ist so. Und auch wenn dieser Film insgesamt fazitmäßig jetzt nicht so super innovativ ist, so ist er halt, finde ich, durchweg packend. Also mich hat er direkt von Anfang an gehabt. Ich habe auch eine Schwäche für diese Szenen irgendwo am Berg. Witzig, dass ich das sage, ist geil.
Szenen am Berg, hat er gesagt.
Ich fand einfach das Opening schon geil.
Das Opening in den Bergen.
Ja.
Ist ja auch der Regisseur von Everest, ne? Das Berge kann der.
Ja, mit Charlize Theron, die ja hier die Hauptrolle spielt, und Eric Banner, zu der Zeit ihr Partner, und die sind beide irgendwo an der Trollwand. Einer der schwersten Aufstiege weltweit, der härtesten Sachen. Sind die nur zu zweit unterwegs, musst mehrere Tage im Biwak übernachten. Dabei sehen wir die auch. Wetterbedingungen schlagen wahnsinnig schnell um. Das passiert hier auch. Und es kommt dazu, dass die halt sich schon entschlossen haben, doch nicht bis zum Ende durchzuklettern, sondern wieder abzusteigen. Und dabei passiert halt ein Unfall und sie muss ihren Partner fallen lassen und ja, überlebt das Ding. Und dann steigt eigentlich der eigentliche Film 8 Jahre später ein. Sie natürlich alleine jetzt unterwegs und ist in seiner ehemaligen Heimat und am Start, nämlich in Australien, und möchte dort eine kleine Wildwassertour machen mit einem Kajak und ist dann halt in einer ziemlich gottverlassenen Gegend, aber was ist halt in Australien nicht gottverlassen? Und hat dann so Kontakt mit so ein paar Einheimischen, die, sag ich mal, nicht so gastfreundlich sind oder vielleicht zu gastfreundlich, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Und begibt sich dann alleine in dieses Naturschutzgebiet und dann fängt sie eben an, auf dem Fluss dort unterwegs zu sein und es passieren ein bisschen seltsame Dinge und sie trifft nochmal dann auf Taron Egerton, den sie vorher auch schon mal an der Tankstelle gesehen hat und dann beginnt so langsam alles irgendwie zu bröckeln und das Ganze wird halt so ein Survival-Thriller.
Er jagt sie und sie darf in einer, ich will nicht sagen denkwürdigen Szene, aber das war so der erste Moment, wo ich dachte, Taron Egerton hat richtig Spaß in dem Film, wo er dann sagt, pass auf hier, ich lege jetzt hier den Song auf und du hast die 2,5 Minuten Zeit, dich hier zu entfernen, dann werde ich dich jagen. Und während der Song halt läuft, danst er dazu ein bisschen ab. Da merkt man schon, der Typ hat auf jeden Fall einen am Laufen. Und das merkt man dann immer wieder, während er dann sie jagt, mit wie viel Spielfreude er diesen Psychopathen spielt. Und ich sag's gern, ne, also heute ist der Tag, wo ich Dinge, die ich schon mal gesagt habe, gerne wiederhole. Taron Egerton, das wird nochmal ein großer. Ich bin mir ganz sicher, er lässt auch hier wieder durchblicken, was in ihm steckt. Ich sag jetzt nicht, dass das jetzt hier irgendwie eine große Charakterdarstellung ist, aber so einen Psychopathen so darzustellen, dass er irgendwie eine gewisse Ikonografie rüberbringt, das kann halt auch nicht jeder. Und ich finde, das gelingt ihm hier hervorragend. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch einiges Gutes von ihm kommen. Und mir hat das hier auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dass man einfach zwei so guten Schauspielern halt dabei zusieht, wie sie sich halt jagen. Also das, ich mag solche Filme. Ich mochte, wie es inszeniert ist. Da waren wirklich packende Szenen dabei. Also die Rafting-Szenen waren super. Es gibt diese eine Szene, wo sie vor ihm wegläuft und dann stolpert und so einen Hang runterrutscht, die war mega. Da geht die Kamera die ganze Zeit mit bis ins Wasser. Mega. Und ich hatte total meinen Spaß, war ja auf meiner Most Wanted-Liste und er hat mich nicht enttäuscht. Ich sag jetzt auch nicht, das ist irgendwie ein Meisterwerk des Genres, das nicht, aber es ist auf jeden Fall für mich ein sehr guter Eintrag.
Ja. Und ich meine, man braucht es nicht erwähnen, wie unfassbar gut Charlize Theron mit Anfang 50 noch aussieht, aber dass die sich halt so challenged für so ein Ding und hier wirklich fast alles selber gemacht hat, das fand ich halt schon krass. Ich habe halt mal nachgelesen, wie viel davon wirklich so mit Stuntmen und was und so weiter ist, aber die hat halt auch wirklich wie eine Blöde trainiert, hat fast alle Kletterszenen komplett selber gemacht und das ist schon körperlich, was sie hier leistet, ist wahnsinnig stark.
Ja, umso tragischer finde ich, dass dann vieles von dieser Leistung, die die beiden oder vor allem auch ja, Charlize Theron abruft, durch, ich finde, den Look des Films nicht so zum Tragen kommt, weil es ist echt ein bisschen zweischneidig, finde ich. Der hat einerseits richtig tolle Landschaftspanoramen, weil ich auch voll mit, aber vieles an dem Film wirkt auch so unfassbar künstlich vom Look her, dass mich das hat sich einfach nicht mehr haptisch angefühlt, auch nicht rough. Also so ein Film muss halt wirklich dann dreckig sein. Und nicht nur behaupten, indem er die Szenerie so anlegt, sondern eben das ganze Momentum, ne? Also das fühlte sich sehr clean an teilweise. Und das hatte mich ein bisschen, also abgeschreckt tatsächlich. Und man muss halt ein was sagen. Ihr habt die USPs des Films genannt. Das sind Charlize Theron, Taron Egerton und die Natur. Und jetzt nehmt halt mal die beiden Schauspieler, die wirklich ihre Sache gut machen, aus dem Gleichen raus. Das wäre ein phänomenales Klo von Film. Also diese beiden Menschen tragen diesen Film und machen halt das zu einem B-Movie, den man gern guckt. Aber ich finde, mehr ist das auch nicht. Es ist ein B-Movie mit zwei coolen, sympathischen Darstellern, die einfach viel aus ihrer sehr einfältigen Rolle rausholen. Und ich finde es halt auch bezeichnend, dass der Film trotz diesen ganzen Intro-Ballast da am Berg. Ich meine, das ist ja eine coole Szene, aber die braucht es halt überhaupt nicht. Du hättest du einfach rausschneiden können aus dem Film und dann wäre die halt so dahin gefahren und hätte halt Survival gemacht oder, also es ist völlig egal für diesen Film. Das ist einfach nur, um da so ein Trauma-Plot mit reinzuschreiben, der aber auch nie irgendwie aufgelöst, also das hat überhaupt gar keinen Payoff. Und deswegen fand ich das schon wieder so behauptet, so, oh, dann mach doch lieber wirklich einen auf die Schnauze straighten Actioner. Dann entscheide dich halt dafür, aber ich finde, das war er dann nicht. Also der wollte einfach mehr sein und inklusive Horrorhöhle, das hätte es dann für mich alles einfach auch nicht gebraucht und das war dann einfach für mich ein bisschen too much. Also ich fand den tatsächlich ziemlich durchschnittlich nur. Und hätte der die beiden Schauspieler nicht, wäre das ein absoluter Flop für mich.
Also die Horrorhöhle, wie du sie nennst, die kam auf jeden Fall für mich relativ unerwartet und fand ich eigentlich in dem Kontext ganz cool, weil es dann halt nicht so ein Standard-Killer im Wald-Film ist, sondern dem noch so eine andere Note halt mit reinbringt. Und ich finde, das passt dann auch am Ende zu dem Charakter von Edgerton. Und dass der Film durch die beiden getragen wird und dadurch dann halt für mich zu einem schon ziemlich guten Film wird, das finde ich ja gar nicht weiter schlimm. Also das ist halt so eine Art von Film, die ja genau durch sowas eigentlich nur gut werden kann. Also ansonsten guckst du dir halt ein Charakterdrama an mit einem ausgefeilten Drehbuch, aber das willst du ja in dem Fall nicht haben. So, und ich finde, das, was halt an Action geboten wurde und wie es da geboten wurde, das hat gepasst und wurde natürlich durch die Hauptdarsteller aufgewertet. Also ich finde das nicht schlimm. Also ich stimme dir dazu. Ja.
Mir hat das einfach nicht so richtig gereicht. Also ich hatte ein bisschen mehr erwartet, sagen wir es mal so. Und ich will ja jetzt nicht spoilern, aber das ist dann halt ne das, was Taron Egertons Figur dann zugrunde liegt. So bescheuert.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich habe ja auch eingangs gesagt, dieser Film erfindet halt in keinem Aspekt irgendein Rad neu. Das ist halt alles relativ abgedroschen und generisch, auch wenn nicht in dieser Mischung. Also der Film macht schon halt so ein, zwei Turns in andere Genres teilweise. Und das fand ich halt auch nicht so wahnsinnig gelungen. Und im Gegenteil, obwohl es interessant ist, finde ich, machen sie halt nichts draus. Also das finde ich auch. Ich bin gerade mit der Höhle und was eigentlich die Figur für einen Hintergrund hat, das wird aufgegriffen und ich will davon was wissen und dann kriege ich davon fast nichts. Genau wie eben, wie du schon sagst, wie von der Auftaktszene. Aber das war mir hier nicht so wichtig, weil die Auftaktszene hat mich halt sofort so reingezogen. Ich fand es halt übelst geil, so als Auftakt. Und ob die Szene dann Sinn hat oder nicht, war mir dann in dem Moment egal. Und soweit stecke ich dann halt die Ansprüche zurück und sage, okay, das ist einfach halt ein Survival-Film mit zwei geilen Schauspielern. So. Und das habe ich gekriegt. Und mich hat das halt im Gegensatz zu dir jetzt eben auch nicht so gestört. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Look nicht passt. Also im Gegenteil, ich fand eben, dass alles, was gezeigt wurde, für mich halt genau diesen Survival-Impact hatte, der mich halt mitfiebern lassen hat. Und das reicht mir bei dem Film. Zwei coole Schauspieler und ich spüre diese Tension. Das hat mir gereicht, um den einfach eine 7 von 10 zu geben und mich gut unterhalten zu fühlen. Hat der erzählerische Schwächen? Ja, auf jeden Fall. Aber alles andere hat gewirkt bei mir.
Naja, ich glaube, dann sind wir uns grundsätzlich einig, gewichten nur gewisse Sachen unterschiedlich. Und das ist auch cool so. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist Apex auf deiner Most Wanted-Liste? Und dann kam der. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie vielleicht ein Science-Fiction-Thriller oder sowas. Keine Ahnung. Und dann kam so ein Kletterfilm. Ja, na, why not?
Nein, einfach Killer im Wald. Killer im Wald mögen wir.
Killer im Wald. Auf jeden Fall. Da sind wir immer am Start und wie ihr gemerkt hattet, wir hatten hier definitiv kein Beef untereinander. Das sieht aber anders aus bei Staffel 2 der gleichnamigen Serie.
Ja, völlig plötzlich erschienen. Auch so untypisch für Netflix an einem Donnerstag.
Also das Feld gehört jetzt aber auch wirklich Berg. Also da erzähl, also du warst ja voll der Frohlockung mit der Ankündigung.
Ja, also ich habe Staffel 1 geliebt, weil einfach das ist was, das siehst du nicht kommen. Und während du das guckst, siehst du es noch viel weniger kommen. Das ist eine Serie, die überrascht einfach mit dem, wie es geschrieben ist. Die Prämisse von Beef Staffel 1 ist ja einfach nur im Grunde genommen zwei Menschen an einem sehr ungünstigen Tag laufen sich blöderweise irgendwie im Straßenverkehr über den Weg und einer hupt zu viel und der andere rastet aus. Und was daraus passiert, kann sich kein Mensch ausmalen. Und in wie viele Leben das Ganze Auswirkungen hat, das ist so abgefahren und es ist geil geschrieben, es sieht geil aus, es hat geile Schauspieler. Ich finde auch alles, was so in diesen LA, in dieser seltsamen künstlichen Welt spielt, total faszinierend. Das so dieses Schlüssellochprinzip einfach, dass du manchmal in Sachen reinguckst und dir denkst, okay, wie leben Menschen und das alles so absurd und trotzdem greift zueinander und zu nahbar. Also ich feiere es einfach total. Und dann zweite Staffel, liebe ich ja sowieso, völlig losgelöst von der ersten, eigene Story, eigene Schauspieler, komplett neu. Richtig geil. Was halt bleibt, ist dieses Setting und diese abgehobene Welt, in die du reinguckst. Hier in dem Fall in Staffel 2 so ein Country Club. Mit für sehr gut betuchte und superreiche, die da abhängen. Und wir haben mit Oscar Isaac hier den General Manager dieses Country Clubs. Seine Frau, gespielt von Carey Mulligan, ist da auch immer mal so ein bisschen dabei, aber so von Hauptberuf ist die einfach irgendwie Frau. So und macht so ein bisschen, versucht so da und hier so ein bisschen ihr Ding zu machen, aber so richtig Erfolg hat sie auch nicht. Und dann lernen wir noch andere Charaktere kennen, nämlich Kaylee Spaney. Die ist die ist so Mädchen für alles im Country Club.
Die ist Kellnerin,
fährt so einen Getränkewagen. Ja, fährt einen Getränkewagen und so übers Grün. Und dann lernen wir noch den geilsten Typen der ganzen Serie kennen, ihren Freund. Ich habe jetzt den Schauspielernamen irgendwie verlegt, aber ist das ein geiler
Charles
Typ.
Charles Melton.
Alter, ist das ein geiler Typ. Der ist ihr Freund. Und der ist auch in so lose immer mal in diesem Country-Club da. Eigentlich versucht er irgendwie so Fitnesstrainer zu sein und so ein paar virale TikTok-Videos zu machen über irgendwelche Fitnessübungen. Aber eigentlich ist es eine Pfeife. Aber er liebt sie. Und es kommt eben dazu, dass Oscar Isaac und Carey Mulligan eine ziemlich turbulente Ehe haben auch viele Probleme, auch Geldprobleme spielen eine große Rolle. Und eines Abends nach so einer Benefizveranstaltung im Country Club sind die zu Hause und geraten in einen unglaublichen Streit, in dem es auch kurz vor sehr hart handgreiflich wird. Und durch einen blöden Zufall ist Kaylee Spaney mit ihrem Freund dann halt dort und die filmen das mit dem Handy und kommen dann auf die coole Idee, ihrer Karriere einen kleinen Boost zu geben und das Ganze, die dann damit zu erpressen. Und das setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die du dir auch wieder absolut nicht ausmalen kannst, wo das hinläuft, mit was das alles verwoben wird und wo diese ganzen Ausläufer sind. Das ist diese zweite Staffel und ich habe sie geliebt, war bis Folge 3, war ich noch so bei 10 von 10, da habe ich euch auch begeistert geschrieben. Ich gebe zu, dass in den Folgen danach, so Folge 4, 5, 6, tritt's ein bisschen auf der Stelle und hat nicht mehr so viele Höhepunkte, zieht aber zum Schluss nochmal gut an. Also da gibt's schon einen guten Payoff. Und insgesamt habe ich's total geliebt, weil alle Schauspieler brettstark sind. Alle Figuren sind geil geschrieben. Das Setting ist geil. Es sieht unfassbar gut aus. Also es gibt irgendwo in Folge 2 so einen Shot. Da sind Oscar Isaac und Carey Mulligan in irgendeinem so Resort. Und der eine sitzt am Pool und das ist alles so blau und dunkel und kalt und sie sitzt drin und da ist alles warm und Holz und orange und gelb und so und dazwischen ist halt so ein Balken. Wahnsinns-Shot. Wirklich, das nur einer von vielen.
Und diese Shots, die gab's sehr oft, die beiden separiert haben, wo immer irgendwas in der Mitte des Bildes ist, was halt die Distanz zwischen den beiden, ich sag mal, mehr als nur einmal verbildlicht hatte.
Ja, also das ist nicht nur super kunstvoll gemacht. Es ist halt auch trotzdem, es ist genial geschrieben. Und ich mag einfach, dass diese Serie auch einfach koreanisch sehr geprägt ist, also auch produziert und hat viele koreanische Schauspieler. Und dass diese Welt mit dem Ganzen verwoben wird, wie auch in Staffel 1 schon. Also ich war wirklich komplett begeistert, fand's mega. Ich habe jetzt hier lange genug monologisiert, jetzt gebe ich an Steven ab.
Ja, also du hast jetzt von den tollen Schauspielern geredet und hast dann einfach mal unsere liebste Lederfresse William Fichtner vergessen. Hallo?
Ja, stimmt. Er ist ja auch dabei. In einer sehr kleinen Rolle, aber er hat gut Schlüsselmomente.
Ich glaube, Sandro hat auf jemand anderen gehofft. Sandro, was dachtest du, wen ich nenne?
Na, Song Kang-ho habe ich jetzt gedacht, so, aber darüber habe ich mich sehr gefreut, weil das ist halt also ein riesiger Schauspieler auch und dass der halt in so einer Nebenrolle dann plötzlich dann irgendwie noch so, ich glaube, Ende Folge 2 mit reinkommt, so als Nebenfigur, das hatte ich ja fast noch weniger erwartet, ne? Umso trauriger natürlich, wie wenig sie sein Potenzial auch ausschöpfen, aber gut, das sei mal dahingestellt. Gefreut habe ich mich natürlich trotzdem.
Also ich muss sagen, ich fand die Staffel insgesamt auch wieder sehr unterhaltsam. Schauspielerisch kann ich auch nur noch mal sagen, ist das über alle Zweifel erhaben. Ich habe so ein bisschen mich nach der ersten Folge gefragt, ist das hier wirklich das gleiche Prinzip wie in der ersten Staffel? Also ist das jetzt hier ein Beef zwischen den beiden? Weil eigentlich ist das eine normale, ja, Kleinganoven-Story. Also da wird jemand erpresst und daraus passieren halt Dinge. Also das ist für mich halt kein Beef. So, beim ersten war es wirklich dieser kleine, wirklich absolut nichtige Zwischenfall, aus dem halt das Große entstanden ist. Und hier habe ich dann immer so gedacht, ja, aber das ist anders. Also ja, es eskaliert und es passieren Dinge, die man sich am Anfang nicht hätte denken können. Und das fand ich auch wieder gut. Aber ich finde, es passt jetzt nicht so hundertprozentig zu diesem Beef-Konzept wie in der ersten Staffel. Das macht die Staffel an sich und insgesamt jetzt eigentlich gar nicht schlechter. Aber ich habe mich das am Anfang nach der ersten Folge oder während der ersten Folge sehr lange gefragt.
Ja. Ach, das hat mich gar nicht so weiter gestört, weil ich finde halt, du merkst hier, wie brillant das geschrieben ist. Also ich finde einfach, das ist so rund, das ist fast schon Coen-esque. Weil es gibt immer Leute, die verfolgen was und dadurch, dass sie das verfolgen, lösen die wieder was anderes aus, was andere verfolgen und das gipfelt in so dummen Zufällen, die einfach alles immer schlimmer macht für alle und das finde ich irgendwie geil geschrieben. Ich finde auch, dass das halt nicht so, klar ist das konstruiert, aber ich finde es halt nicht so nervig konstruiert, sondern ich dachte mir bei jedem Zufall, ach jetzt, ach der und ach das und ach geil. Also ich mochte das total.
Ja, also es gab schon an der einen oder anderen Stelle, dachte ich mir schon, okay, das ist schon arg plot convenient. Ich sag nur so im Flugzeug und aus Versehen neben der Toilette und dann hört man so das ganz wichtige Detail, was es braucht, damit es halt weiter eskaliert, weil ja eigentlich alles auf einem guten Weg war, mehr oder minder. Das ist mir schon immer mal aufgefallen, gerade gegen Ende, aber finde ich jetzt insgesamt auch nicht so schlimm, weil das gehört irgendwie so zu dieser Story und der Serie dazu. Und jetzt weiß ich gar nicht so ganz genau, wo ich damit hin wollte. Sandro, rette mich. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte.
Naja, also die Serie macht es mir schwer. Das war nämlich bei Staffel 1 ja schon genauso. Ich glaube, da war ich auch so der Grießkram. Und ich weiß gar nicht so richtig, woran das liegt. Staffel 1, um das mit dem Vergleich herzuziehen, ich meine, wir sind uns alle einig, die erste Folge von Staffel 1 ist brillant und jetzt schon Serienkult. Das hat da auch so ein Gesellschaftsbass, dass das jeder irgendwie geschaut hat und auch irgendwie, jeder fühlt sich ja durch so einen Konflikt abgeholt, weil es auch so nahbar war. Ne? Du steigst jemanden Stinkefinger im Auto, so, weißt du? Also, ich hatte es erst am Wochenende wieder, so, egal. Aber, und das. Ich hatte ein Problem damit, wo mich das hinführt, weil es ist irgendwie ja klar sehr convenient, sehr dieses, was du nennst, ist Coen-esque. Ich weiß gar nicht, ob ich das anwenden würde, weil dafür ist es mir zu wenig schwarzhumorig und derb. Also das ist ja schon noch eine Serie, die irgendwie einen großen Überbau an Realismus, also du willst das ist alles relativ nachvollziehbar und das könnten Nachbarn von dir sein, so, weißt du, gefühlt. Und irgendwie ist es dann nicht, aber so eine Welt von Fargo beispielsweise fühlt sich zwar in unserer Welt verortet an, aber ich gucke da wie durch so ein Schlüsselloch durch. Das ist was anderes. Das ist anders erzählt. Das holt mich eher raus aus meiner Welt, als das jetzt Beef beispielsweise macht. Oder nehmen wir mal als Vergleich The White Lotus. White Lotus, finde ich, lässt sich als Vergleich für Staffel 2 jetzt sehr gut herhalten. Und finde ich sogar näher dran, diese Staffel als Beef Staffel 1, muss ich sagen. Weil du nämlich auch diese Klassengesellschaften hast und dann diese verschiedenen Weltbilder, die aufeinander prallen. Und das, also, ne, du hast ja einerseits hier Generation, weiß ich nicht, also oder Klasse, wie kann man das sagen? Gesellschaftsstufe, wie wir in Anfang 20 waren, treffen auf Millennials. Nee, das sind Millennials. Wie heißt denn die Stufe, die Oscar Isaac und Carey Mulligan repräsentieren? Vom Alter her.
Die sind noch Millennials gerade so.
Sind die noch Millennials, ja?
Ich glaube schon, ja.
Okay, aber die treffen auf die, aber in der CEO-Management-Position. Das heißt, du hast, ne, verschiedene Weltbilder treffen auf verschiedene Gesellschaftsstatus. Und dann hast du noch diese abgedrehte Milliardärswelt, wo sowieso niemand irgendwie, das ist ja auch eine reine Karikatur, die dann da noch dazukommt. Und irgendwie ist das alles so abstrus, wo das alles hinführt. Also auch mir fällt es gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, wie ähnlich wie bei dir, Steven, weil ich mochte eigentlich super die Ausgangssituation, auch wenn ich das gar nicht als so krassen Beef, also die haben eher untereinander alle Beef, als miteinander, ja, weil die ja dann relativ schnell...
Das dachte ich auch oft.
Ja, ja. Die werden relativ schnell kooperativ und dann, okay, du hast das in der Hand, ich stell dich ein, okay, jetzt möchte ich das aber nicht mehr, dann nehme ich dir das weg, du nimmst mir das weg. Also das ist eher so ein Ping-Pong-Spiel gewesen, der aber nie so richtig eskaliert ist und am Ende diese ganze Subplot mit der reichen Alten und ihrem Mann, der da als Chirurg aus Versehen jemand umbringen, das wird vertuscht, das wird so da reingequetscht. Ich hätte diese ganze Staffel viel interessanter gefunden, wenn das nur zwischen den ersten beiden Parteien stattgefunden hätte. Also inklusive, ich schmier dir Blut in den O-Saft und alles. Das kann ja alles passieren, das finde ich auch irgendwie cool. Aber das alles, wo das dann am Ende hinführt, inklusive dieser überdrehten Gewalt und weißt du, bei Coens, darauf will ich hinaus, lache ich darüber und erwarte, dass das passiert. Und hier hat sich das so völlig wie ein Fremdkörper angefühlt. Also die wurde mit jeder Folge für mich schlechter, weil ich mich einfach viel zu sehr entfernt gefühlt habe von diesem wirklichen Konflikt zwischen den Charakteren. Und den habe ich auch gespürt, der war super da, weil die für sich in sich genommen einfach wirklich das gut gemacht haben. Ich habe irgendein Problem bei Beef mit der Tonalität, was das von mir am Ende will, mit der Ausgangslage, die diese Staffel auch schon wieder hatte. Ich hoffe, ich kann es irgendwie illustrieren, wie ich mich fühle.
Ja, es ist halt, ja, aus meiner Sicht sind das halt alles Sachen, die ich halt einfach nicht kritisiere. So, deswegen mochte ich's und du halt nicht so doll. Und ich habe jetzt auch, du hast dich jetzt ein bisschen sehr dran lang gehangelt. Ich habe jetzt dieses Koheneske nur reingeworfen. Einfach nur dieser Aspekt, dass diese Sachen halt, die da so passieren, eine Figur verfolgt was und löst damit eigentlich was aus bei einer anderen und dass das so ineinander, das ist eigentlich das Einzige. Ansonsten würde ich es halt nicht mit sowas wie Fargo vergleichen oder ich damit jetzt nicht erreichen, sondern ich finde einfach so diese bei den Coens ist es immer irgendein dummer Zufall, der eine ganze Handlung auslöst und hier sind es halt einfach so kleine Sachen, die sich gegenseitig so schön ineinander greifen und dann eigentlich zu was führen, was eine Figur macht was und erreicht damit eigentlich genau das Gegenteil.
Mhm. Ja, und vor allem, was sagt's mir am Ende? Also, was nehme ich da auch moralisch so draus mit? Irgendwie, weil ich meine, so wie die Serie ausgeht, ja, völlig Banane, so, ne? Also, aber gut, können wir jetzt schlecht drüber reden.
In dem Moment finde ich deinen Vergleich halt sehr gut. Es ist eigentlich genau wie White Lotus.
Aber da passt es, weil da fühle ich mich überhaupt nicht verbunden mit den Figuren, weil das White Lotus auch gar nicht von dir möchte. Weißt du, das sind halt alles irgendwie Vollidioten und du guckst das so, das ist wie Dschungelcamp gucken, bloß mit Niveau. Und hier ist es aber so, du willst ja schon eine Verbindung zu den Figuren. Also die Serie will ja schon, dass du die irgendwie auch magst.
Alle. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich fand halt, Oscar Isaac und Carey Mulligan sind halt kein Identifikationspotenzial, weil die sind zwar immer noch in ihrer Klasse niedriger als die Welt, in der sie sich bewegen. Da sind sie relativ weit unten. Aber trotzdem sind die so aus unserer Sicht ein, zwei Level drüber.
Aber als sie das dann verlieren und wieder zueinander finden, konnte ich mich super mit denen identifizieren. Und das fand ich auch toll.
Das kann schon sein, ja. Und auf der anderen Seite sind Kaylee Spaney und ihr Freund, die sind für mich eine andere Generation, weil die ticken auch völlig anders als wir. Deswegen habe ich mich gar nicht irgendwo zugehörig gefühlt und auch nicht das Gefühl gehabt, das soll so sein. Also ich habe mich halt selber irgendwo dazwischen verortet so und deswegen habe ich dem halt gerne zugeguckt, wie ich es bei White Lotus auch tue.
Okay, interessant, aber dann weiß ich vielleicht zumindest, warum es sich für mich so komisch anfühlt, weil ich wollte connecten. Ich wollte unbedingt irgendwie, also ich habe mit den Figuren irgendwie zu bonden und immer wieder wurde ich aber so gefühlt von den Figuren in den Arsch getreten, weil Kaylee Spaney zum Beispiel, ich fand das super, wie die das gespielt hat, aber die war ja immer so total perplex, wie man mit ihr umgeht und dann halt diese Aktion, wie sie dann einfach auch darauf spontan reagiert und sich rächen möchte und das ist aber so eine Ungerechtigkeit und dann habe ich sie wieder verloren. Und Oscar Isaac und Carey Mulligan hatten auch so viele Momente der Vernunft, wo ich die wirklich sympathisch und auch süß miteinander fand, wie er dann wieder angefangen hat, Musik zu machen. Und sie dann irgendwie, ihr größter Antrieb es war, den Hund wiederzufinden und sowas. Das sind so menschliche Momente, die dann aber am Ende halt völlig ins Abstrakte abgeglitten sind. So.
Ich habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, die sind unendlich weit weg von mir.
Okay. Na gut, aber es erklärt, warum ich das nicht gefühlt habe, ja.
Also ich muss sagen, dass ich von den vier Hauptcharakteren, dass ich da drei eigentlich fast die ganze Zeit über eher unsympathisch fand. Das ist zum einen Josh, das ist seine Frau Lindsay und das ist Ashley. Ashley habe ich über die Serie immer mehr gehasst. Also die hätte ich am liebsten aus dem Flugzeug geworfen irgendwie in der vorletzten Folge. Austin ist halt einfach ein absolut cooler Dude gewesen am Anfang. Ich meine, diese Szene, wo er diese sterbende Biene retten möchte, die war einfach zu geil. Super.
Aber er ist halt wirklich ein Lappen. Er ist wirklich ein Lappen, natürlich ist aber ein liebenswerter.
Ja, ein lieber Lappen. Liebenswerter.
Und deswegen, und ich mache jetzt hier zumindest trotzdem mal so eine kleine Mini-Spoiler-Sirene rein für 1-2 Minuten. Da könnt ihr dann gerne skippen, wenn Spotify mal wieder unsere Kapitelmarken nicht richtig hinbekommt. Könnt ihr überhaupt irgendwas jetzt? Wahnsinn, ey. Nichts können die. Ey, Brot kann schimmeln, der Spotify-Support kann nichts. Aber
das hilft uns bestimmt, das Problem zu fixen. Danke, Steven.
Ja, gerne, immer wieder. Ich bin jetzt fast täglich mit denen im Kontakt und die schreiben immer die gleichen KI-generierten Antworten zurück. Es ist Wahnsinn. Aber zurück zu Austin.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Was mir halt total gefällt an der Serie, ist, dass eigentlich keiner gut wegkommt. Also der eine ein bisschen besser als der andere. Und ich finde, Austin ist ja eigentlich die größte Wurst von allen am Ende. Also so wie der am Anfang, wie idealistisch er war und er wollte eigentlich nur ein schönes Leben mit seiner Freundin haben und am Ende wirft er eigentlich alle Ideale über Bord und sie landen direkt da, wo am Anfang halt Josh und Lindsay standen. Das fand ich schon eine ganz coole Klammer. Das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Also das hat auch dazu geführt, dass ich halt auf auch die Durststrecke, die ich zwischendurch mal so gefühlt habe, ein bisschen dann auch sehr gut verknusen konnte, weil mir einfach das hinten raus, wenn das Tempo wieder anzieht und dann die Klammer sehr gefallen hat, ja.
Aber muss man nochmal sagen, Mucke geil, Inszenierung geil. Also es gibt am Anfang so einen ganz kleinen Shot, wo Oscar Isaac und Carey Mulligan sich streitend in die Küche gehen. Da fährt die Kamera langsam auf einem Dolly ran und dann nimmt die einer, Kamera-Operator, in die Hand und läuft den mit Handkamera Shaky Cam hinterher und stellt die dann nach dem One-Take wieder auf das Dolly. Habe ich selbst nicht rausgefunden, habe ich auch über eine Filmseite, die das analysiert hat, gesehen. Aber das merkt man schon, man ist immer sehr reingezogen in Szenen. Also das liegt vor allem daran, dass das Vollprofis inszenieren, ausleuchten, dekorieren. Das ist in jeder Szene so und das muss man wirklich der Serie attestieren. Die ist auch schon auf einem krassen Niveau.
Und weil du es gerade gesagt hast, auch von mir noch mal ein Wort zur Musik. Also ich hatte, das waren so eine krassen Stranger Things Vibes von der Mucke her. Also diese Synthi-Sounds. Ich dachte immer ganz kurz, halt, Moment, ich bin jetzt hier in einer Dramaserie, es geht um Beef, ich bin nicht in Hawkins, ich bin nicht bei Stranger Things, weil ich fand das schon extrem ähnlich. So dieses Synthi-Gedudel, was auch bei Stranger Things immer so zwischendurch mitgelaufen ist, fand ich sehr nah da dran.
No, M83, mein Lieber.
Ja, holt doch mal seinen Kork raus, so.
Sein Moog.
So klingt das, genau.
Sein Moog. Ja, nee, also ich bin absolut begeistert. Ich habe eigentlich wirklich nicht viel Kritik. Ich hatte eine super gute Zeit. Ich kann es jetzt schon überhaupt nicht erwarten, eine dritte Staffel zu sehen.
Also weißt du, ob eine kommt? Oder?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass keine kommt. Kann mir das nicht vorstellen.
Na, weil die hat ja schon überhaupt gar keinen, im Vergleich zur ersten Serie, gar keinen Bass erzeugt. Ne? Deswegen... Also niemand redet ja
aber über Beef. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Marketing, ne? Das kam ja relativ flop, da war's. Ja.
Das ist das Letzte, was ich dazu sage. Es gibt so ein paar geile Interview-Snippets halt so zwischen den Schauspielern und da ist einfach so Oscar Isaac, wie der halt einfach rausgreift, die Kamera fährt langsam weg und er nimmt einfach nur so ein Glas O-Saft, guckt ganz selbstbewusst in die Kamera und trinkt das. Und wenn du es halt gesehen hast, denkst du dir so, geil. Einfach nur geil. Vor allem, das ist so cool in der Szene, wie man denkt, er schüttet es weg und dann kippt er einfach seinen Krug in die Schnauze. Und denkst du so, nein!
Oh, er war so kurz davor.
Er war so kurz davor. Das war eine schöne Finte. Naja,
also probiert es einfach mal.
Wisst ihr, wo
selber,
wir jetzt kurz davor sind?
Könnt.
Vor dem Ende dieser Folge?
Ja. Knut hat es beschrieben.
Ich glaube. Ja, ich wollte gerade sagen, meine Miezekatze hier dreht voll durch, hat Hunger. Da werde ich dem wohl mal den Wunsch erfüllen müssen, ihn mal zu füttern. Ich Rabenvater.
Gibt es bei Knut jetzt wenigstens Beef?
Ja, das kann gut sein.
Mal gucken, was drin ist.
Ja, aber nur, wenn du nicht gleich vor ihm stehst und ihm das Essen gibst. Dann gibt's Beef.
Vielleicht auch das. Das ist wohl wahr. Also, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Und ich sage tschüss, ciao.
Und goodbye.
Ich wollte dir den Vortritt lassen. Bleib spoilerfrei, Leute.